Ja, hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast von mir, dem Stefan. Und hier geht es um Serienfilme, Comics, Bücher, Sci-Fi und gerne auch mal Star Wars. Heute geht es aber mal wieder um Battlestar Galactica, denn der letzte Teil unseres kleinen Battlestar Galactica Rewatch Projects ist da. Das heißt, ich habe mich hier mal wieder an einem gemütlichen Sonntag, es schneit draußen, eingefunden mit Thilo, um ein allerletztes Mal über unsere Eindrücke und Meinungen zur Staffel, aber auch zur Serie im Allgemeinen zu sprechen. Hi Thilo.
Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein. Ja, das allerletzte Mal, wo wir wahrscheinlich ausgiebig über Battlestar Galactica, den Reboot, reden werden. Und ja, ich freue mich natürlich drauf, weil es wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr differenzierte Diskussion werden, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt, und so gibt es auch in dieser Staffel, die uns ja eigentlich mit großer Freude zu einem gelungenen Ende führen sollte, das ein oder andere, was vielleicht nicht ganz so in unser positives Bild, was wir ja bisher von der Serie hatten, hineinpasst. Aber wie das eben immer so ist, Abschied nehmen heißt auch von liebgewordenen Charakteren, heißt auch immer wieder sie halt sozusagen loslassen. Und das werden wir heute mal versuchen.
Ja, da hast du schon mal einiges reingepackt. Denn in der Tat, wir versuchen uns ja eigentlich normalerweise im Vorab nicht zu sehr zu spoilern. Aber wir tauschen uns natürlich aus. Ne? Und da habe ich schon mitbekommen, dass wir vielleicht nicht hundertprozentig allein sind, was jetzt unser Eindruck von Staffel 4 gibt. Ich hatte ja auch mal wieder ein bisschen nach Feedback gefragt. Und es kam jetzt diesmal noch mal ein paar kleinere Sachen, einfach allgemein. Aber das war eher so ein bisschen, wie insgesamt halt Battlestar gesehen wird. Und man sieht ja nach wie vor auf Twitter, dass es viele Leute gibt, die Serie noch schauen und auch jetzt wieder schauen. Aber eine Person hat sich wieder ganz besonders hervorgetan. Und ich glaube, da muss es auf jeden Fall noch mal ein Sternchen im Fleißbuch geben. Und zwar ist Fassstärke hat wieder, glaube ich, mehr Vorbereitung als ich für die Folge gemacht, was vielleicht auch gar nicht so schwer ist, aber hat uns doch, ich möchte schon fast sagen, einen Essay geschickt, ne, mit seinem Eindruck zu Staffel 4. Und da sind so viele tolle Sachen dabei. Also erstmal nochmal ein riesen Dankeschön dafür. Hau mir auf jeden Fall mal deine Adresse über E-Mail rüber, dann kriegst du ein kleines Paket. Ich habe noch keine Ahnung was, aber irgendwie muss ja der Fleiß belohnt werden. Und ich würde das jetzt mal gleich einfach, bevor wir in unsere Diskussion gehen, so ein bisschen als Intro vorneweg stellen, so ein paar Highlights und Punkte aufgreifen, weil ich sonst Sorge habe, dass ich vielleicht später in der Diskussion nicht mehr alles habe. Und ich glaube, es könnte auch nochmal ein ganz guter Start für uns beide sein, Thilo, die Punkte zu hören und dann vielleicht da direkt ein bisschen einzusteigen.
Ja, und insgesamt hat Fassstärke uns wirklich extrem viel coolen Input und Feedback zur Staffel und zur Serie an sich gegeben. Ich habe jetzt beim Schnitt gemerkt, dass ich fast 6 Minuten zusammengefasst habe. Ich möchte euch das aber nicht vorenthalten und habe es deswegen ans Ende der Folge gesetzt. Da könnt ihr es dann gerne noch hören und es lohnt sich auf jeden Fall. Im Sinne der Dramaturgie, weil es einfach auch mega schwer ist, mir 6 Minuten beim Reden zuzuhören, fasse ich es wirklich nochmal ganz kurz zusammen. Er findet zwar, dass Staffel 4 eine Staffel mit Schwächen ist, aber insgesamt Battlestar zu einem guten Ende führt und Battlestar damit zu einer der wenigen komplexen Serien macht, die auch alles gut und sinnvoll zu Ende führen. Da werden Thilo und ich auf jeden Fall später mal ein bisschen drüber sprechen. Er hat einzelne Punkte, zum Beispiel mag er den Demetrius-Arc von Karen nicht ganz so sehr, die vielleicht fehlende Relevanz von Gaius Baltar in der Staffel ebenso. Bei den Final Five ist sein Fazit ein bisschen gemischt. Tyrell, der ihm ja in der letzten Staffel nicht so gut gefallen hat, diesmal deutlich besser durch seine Rolle und natürlich das Auftauchen von Allen und ihre Rolle hat ihm sehr gut gefallen. Insgesamt hat Season 4 für ihn einiges besser gemacht, was er an Season 3 kritisiert hatte, vermisst aber so ein bisschen den Blick sowohl in Staffel 3 als auch jetzt in Staffel 4 ins Alltagsleben der Crew. Auch ein Punkt, den Thilo und ich später nochmal ein bisschen besprechen werden. Ja, einen Moment hat er noch hervorgehoben, das war das tragische Ende von Dee, da sprechen wir später auch drüber. Ja, und für ihn sein Fazit, auch im 6. Rewatch, und das muss ich mal vorstellen, war es für ihn wieder eine tolle Reise. Und das ist natürlich besonders schön, dass er diese kleine Reise mit uns gemacht hat. Also auch nochmal danke dafür. Und seine Lieblingsfolge ist Sometimes a Great Nation. Er hat uns auch darauf hingewiesen, dass wir diesmal bitte nicht vergessen sollten, unsere Lieblingsfolgen zu nennen. Und dieser Bitte werden wir auf jeden Fall nachkommen. Also nochmal vielen Dank für diesen Input und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die uns ein bisschen was geschrieben haben. Es freut uns immer mega und jetzt geht's weiter mit der Besprechung.
Ich würde mal direkt einsteigen, weil ich fange ja immer ein bisschen an, wie ich es überhaupt geschaut habe. Das sagt bei mir auch schon immer viel aus. Und ich habe ja diesmal, das war jetzt die erste Staffel, bei der ich wirklich überhaupt nicht mehr wusste, was passiert. Ja? Davor habe ich ja immer noch so ein bisschen Erinnerung gehabt. Und jetzt war ich ja quasi komplett blank, was die Handlung angeht. Und ich habe tatsächlich, während ich das letzte Mal immer so maximal 2-3 Folgen am Abend geschaut habe, habe ich diesmal Anfang des Jahres, glaube ich, wirklich die ersten 15 Folgen innerhalb von 3 Tagen oder sowas weggehauen, weil ich echt gepackt war. Ja, es waren zwar schon einige Sachen dabei, die mich so ein bisschen nicht hundertprozentig überzeugt haben. Ja, und dann, wie es aufs Ende der Staffel zuging, hat sich so ein bisschen bei mir so ein Gefühl eingestellt, dass ich gemerkt habe, wir haben jetzt die letzten 3 Staffeln so viele Sachen aufgemacht bekommen und ich gefühlt habe, dass nicht alle so hundertprozentig zu Ende gebracht wurden. Und ich fand für mich, dass sich dann auch das Ende der Staffel sehr gezogen hat. Ich war dann mit dem Ende, also diesem ganzen religiösen Aspekt und ich sag mal diesen Engel nicht so hundertprozentig überzeugt und war dann erstmal, nachdem ich die Staffel fertig geschaut habe, so ein bisschen fast schon wieder enttäuscht. Jetzt aber, nachdem ich mich ein bisschen weiter mit beschäftigt habe nochmal und auch alles so ein bisschen mit Abstand wieder betrachte, muss ich sagen, jetzt erstmal als Kurzfazit, finde ich, Staffel 4 ist jetzt mit Sicherheit nicht die stärkste von Battlestar, aber die Frage, die ja immer so ist, ne, can it stick the landing, wie die Amerikaner sagen, also haben wir eine Serie, die es schafft, irgendwie im Guten mit uns auseinanderzugehen oder eher so dieses Problem, was auch Lost oder vielleicht Game of Thrones hatten, muss ich sagen, ich bin jetzt doch sehr happy mit dem Ende, ich habe auf jeden Fall Kritikpunkte, aber bin, ja, alles in allem würde ich mal sagen, mehr positiv als negativ. Wie sieht's denn bei dir aus, Thilo?
Ein bisschen anders vielleicht. Und da mag ich jetzt mir den ein oder anderen Zuhörer auch so ein bisschen vergrätzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine der Stärken der ersten 3 Staffeln, fange ich mal so an, sind für mich immer die Staffeln gewesen, die die Folgen gewesen, die auch teilweise aus dem Erzählrhythmus einer großen übergeordneten Handlung herausbrechen oder, wenn es noch besser läuft, die es schaffen, soziale oder kulturelle Themen aufzugreifen und die in diese größeren Handlungsbögen wirklich sinnvoll auch zu integrieren. Ich habe den Eindruck, das wird in dieser Staffel halt zum Großteil fast geopfert, um die einzelnen Charaktere in einer Art fast schon Retro-Design wieder auf die Ursprünge der Serie zurückzuführen. Also man geht sehr deutlich nur noch auf die Interaktionen zwischen den, meistens sind es ja auch irgendwie Paare ein, also egal, also ob es jetzt, ne, gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich ist, aber für mich werden viele Dinge aufgekocht, viele Konstellationen, wie man sie schon mal hatte, werden einfach nur auf andere Charaktere gespiegelt. Ich finde auch, es gibt sehr, sehr viele eindimensionale, fast schon in Soap Opera abdriftende Elemente. Zudem kommt für mich auch, dass ich, ganz klar, ich greife das jetzt auf, was du gerade gesagt hast, bei Lost und bei Game of Thrones war es ja wirklich so, dass man fast schon ärgerlich am Ende aus der letzten Staffel herausgehen konnte, wenn man die Entwicklungen der einzelnen Figuren nicht wirklich nachvollziehen wollte. Und für mich ist es auch so, ich habe im Rewatch tatsächlich ist auch so ähnlich wie du gemacht. Also ich habe das echt gebinged in der letzten Woche, teilweise 7 oder 8 Folgen am Stück, so dass man also diese zusammenhängenden Geschichten auch besser verdauen kann. Aber dadurch fällt es einfach nur noch mehr auf, dass Ronald D. Moore halt in der Entwicklung der Geschichten auch teilweise in fast schon 3 bis 4 folgenlangen Story-Arcs auch denkt. Also du kannst wirklich nicht mehr, wie das früher der Fall war bei BSG, einsteigen, eine Folge sehen, hast eine zusammenhängende Handlung innerhalb einer Folge, gleichzeitig aber eben noch diese übergesetzten Elemente, sondern hier, wenn du dir eine Folge rausgreifst, es ist halt wirklich so, 7, 8, 9 und 10 beispielsweise sind Episoden, die wirklich so dermaßen eng maschig zusammenhängen, dass wenn du da nur eine guckst, du einfach überhaupt nicht mehr zu Rande kommst, weil du überhaupt nicht verstehst, worum es geht. Also für die damalige Zeit ein sehr progressives Erzählen, was heute für uns gang und gäbe ist, wo wir in diesem Binge-Zeitalter auch sind. ich fand's halt wirklich eine grobe Abkehr von den Dingen, die für mich BSG halt in den ersten drei Staffeln auch so interessant gemacht haben. Und insbesondere gerade auch das große Finale, Daybreak, Dämmerung heißt ja, glaube ich, auf Deutsch, Folge 1 bis 3 habe ich noch in der Extended Version mir angeguckt auf der Blu-ray, weil die Leute wissen ja, ich gucke es eben nicht über einen Streaming-Anbieter, sondern ich gucke die Sachen halt auf einer physikalischen Basis und da hatte ich halt wirklich so die Rückkehr des Königs-Vibes, weil das will einfach nicht enden. Du hast halt wirklich, also es ist tatsächlich, es sind die letzten 50 Minuten, spielen nur auf Erde 2, nenne ich sie jetzt mal. Und es ist eine Verabschiedung nach der nächsten und du fragst dich halt immer, okay, wer kommt denn jetzt noch? Und Spoiler Alert, der große Twist am Ende der Serie ist einfach, dass außer zwei Figuren eigentlich niemand stirbt und alle ein Happy End haben. Und das war für mich natürlich verblüffend, ne? Deswegen ist es halt auch ein Twist, aber es ist tatsächlich halt in vielen Dingen überhaupt nicht der Seele, sagen wir es mal so, dieser Serie entsprechend, wie sie ursprünglich mal gestartet ist. Und ich hatte ähnlich wie du auch sehr, sehr viel verdrängt, einfach aus Staffel 4 in meiner Erinnerung und war dann doch ziemlich, ja, bisweilen auch irritiert, wie viele einfache Entscheidungen hier von Seiten der Drehbuchautoren und der Regie auch teilweise getroffen werden, um die Figuren dann so zu platzieren, damit sie am Ende dann auch irgendwie Sinn ergeben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es die schwächste aller Staffeln. Und wir werden dann am Ende auch noch ein bisschen über unsere Tops und Flops und ne, Lieblingscharaktere etc. sprechen. Bis auf einen kleinen Moment, dass es dann auch mehr ein Honorary Mention hat, ist aus dieser Staffel wirklich nichts in meine Top-Geschichten geschafft.
Ja gut, also dass es die schwächste Staffel ist, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wobei man, glaube ich, also zumindest von meiner Seite aus immer noch sagen muss, ne, dass es Battlestar bewegt sich auf so einem hohen Niveau, dass selbst eine schwache Staffel besser ist als vieles, was wir sonst heutzutage oder die letzten Jahre gesehen haben. Und ich würde eigentlich auch sogar bei deiner Kritik mitgehen, wobei der erste Teil ist ja, glaube ich, gar keine Kritik, sondern eher eine Feststellung. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir diese 3 bis 4 Arcs haben in dieser Staffel, dass wir quasi erst Kara dabei zusehen, wie sie versucht, die Erde zu finden, dann haben wir quasi den Bürgerkrieg mit den Zylonen, dann den Krieg gegen die Zylonen und dann die Erde. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn man das in Einzelepisoden damals geschaut hat, dann war man vielleicht wirklich ein bisschen ratlos. Was ich eher fand, und ich habe da nämlich auch noch ein bisschen gelesen, die Staffel ist ja auch wieder reingefallen in die Zeit des damals dieses Writer-Strikes. Ne? Also viele Serien haben ja das Problem gehabt, dass auf einmal für ein halbes Jahr oder so die AutorInnen im Streik waren. Und bei vielen, vielen Serien hat man ja echt so ein Qualitätsproblem dann gemerkt. Ich glaube, bei Breaking Bad war es auch ganz extrem. Und es war, glaube ich, genau zur Halbzeit der Staffel. Also ist diese Pause entstanden. Also zum einen weiß ich nicht, manchmal liest man ja was und bildet sich danach eines zu merken, ob das ein Teil des Problems war. Was ich aber erstaunlich fand, ist, dass auch Moore und alle Beteiligten immer gesagt haben, naja, wir finden es so toll, dass wir jetzt quasi die Serie so beenden konnten, wie wir wollten, weil wir wissen, es hört nach 4 Staffeln auf, ne, und nicht quasi durch eine Cancellation da irgendwie reingedrängt wurden. Ich habe aber eigentlich dann das Gefühl gehabt, dass es vielleicht fast ein Problem war, dass jetzt eine Staffel lang Zeit war, das Thema zuzumachen und viele Sachen einfach sich gezogen haben und nochmal ein Aspekt dazu gemacht wurde. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, manche Sachen hätten viel, viel schneller abgearbeitet werden können und dafür vielleicht ein paar andere Sachen. Also ich finde einfach diese Schnitzeljagd nach der Earth 2 oder Earth 1 erstmal, ich finde sie eigentlich viel zu lang gezogen. Und vor allem vor dem Hintergrund der finalen Aufklärung, also ich meine, wir sind jetzt hier komplett in Spoilern, also irgendwie ist ja alles Gotts Plan und er hat dann ein paar Engel, die ihm da helfen, dann frage ich mich, warum so umständlich, ja? Also wofür diese ganzen Twists und Verzweigungen mit schon fast so ein bisschen Adventure-like Puzzles, wo man Notenblätter hat, die man dann zu Koordinaten umwandelt, wenn es alles doch auch viel, viel einfacher gewesen wäre, ja? Und das war für mich einfach so ein bisschen so ein Aspekt, wo ich sage, naja, Da hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass man noch mal ein bisschen mehr, auch eben genau wie Fassstärke gesagt hat, ne, wieder mehr von der Crew erlebt, wieder mehr von dem Leben, anstatt diese Schnitzeljagd, wie ich es dann irgendwann empfunden habe, einfach nonstop zu verfolgen.
Ja, ich habe mir auch in meinen Notizen ganz dick angestrichen. Es gibt viele Sachen, die bei den Zylonen passieren, die tausendmal spannender sind als das, was an Bord der Galaktika so abgeht. Und ich habe das auch genauso wie du empfunden, die gerade dieser Bruch nach 10 Episoden und dann die mehrmonatige Pause, die illustriert für mich eigentlich das Problem, dass man vielleicht schon innerhalb dieser ersten 10 Folgen die Geschichte auch hätte zu Ende erzählen können. Also dieses, wir machen jetzt diesen Cliffhanger mit der Earth 1, ne, die wir dann finden und alle sind happy und frohen Mutes und Roslyn hat diese tolle Szene, wo sie sagt, take us to Earth und dann ist es aber halt ein komplett durch einen nuklearen Krieg von vor 2000 Jahren oder sowas zerstörter Planet, wo halt nichts wächst, ne? Alles ist irgendwie verseucht und dann gibt's diesen tollen Shot, wo Zylonen und Menschen halt ratlos an der Oberfläche stehen und von der Kamera eine Gedächtnisfalte nach der anderen eingefangen wird und man halt einfach total nicht weiß, wohin es geht. Und dann wird sozusagen nach einer Erde 2 gesucht. Also das ist, ne, es wirkt halt eben tatsächlich, und das ist nicht das einzige Story-Element, gnadenlos in die Länge gezogen. Und so spannend das eben dann auch ist, aber die interessanten Aspekte kommen für mich eigentlich durch die Zylonen dazu. Also dadurch, dass die großartige Kate Vernon wieder auftaucht und ihre Rolle als Ellen Tai mit so viel mehr Tiefe auch füllen darf, als das in den vorherigen Staffeln immer der Fall war, weil da war sie ja eigentlich immer nur die, ich will jetzt nicht sagen Notgeile, aber sie war auf jeden Fall jemand, der auf Krawall gebürstet war, und zwar in jeglicher Hinsicht, hat also gerne ihre männlichen, hat irgendwie gerne Männer verführt, ne, und ihren Saul aufs Äußerste provoziert, in allen möglichen Methoden. Und hier lernen wir sie quasi kennen, wie sie eine ganz andere Rolle hat. Nämlich wir erfahren, dass sie nicht nur instrumental auch eindeutig federführend war an der Entwicklung oder der Reaktivierung des Resurrection Ships, also der Möglichkeit der Zylonen in der Unsterblichkeit fortzubestehen, sondern dass sie halt eben auch andere Figuren, oder dass sie sozusagen in Anführungszeichen auch eine der, die Mutter von John Cavill zum Beispiel ist, also dem sehr eindimensionalen Antagonisten. Das ist halt auch wieder so ein Ding, was mir absolut gegen den Strich geht. Man hat hier so einen tollen Schauspieler wie Richard Dean Stockwell, und der ist unfassbar nuanciert in der Art, wie er spielen kann, und dann gibt man ihm so eine undankbare, eindimensionale Figur, der halt in Anführungszeichen auf dem Papier liest es sich natürlich gut, wie ein ungezogener Sohn agiert, ne, mit all seinen Marotten und dem Aufbrausen und, ne, warum hat seine Mutter, und da gibt's ja diese wunderschöne Szene eben, ne, aber das ist halt eben auch schon Folge 15, wo Kate Vernon wieder auftaucht, wo er ihr vorwirft, ne, warum kann er schwarze Materie nicht schmecken und warum hat er nur diese Augen, diese menschlichen Augen, die es ihm nicht erlauben, ultraviolettes Licht zu sehen, weißt du, und er hat halt, ne, diesen wahnsinnigen Drang, das ganze Universum in sich aufzunehmen, und er kann es nicht, weil von seiner Mutter ihm sozusagen ein ungenügender Körper vom Design her gegeben wurde, und das sind so interessante Dinge. Aber es wird dann halt in der Art, wie der Charakter sich in der Geschichte verhält, dann zu so einem wirklich, traurig, fast schon James Bond-artigen, aus den 60ern, so eindimensionalen Blofeld-Antagonisten aufgeblasen. Also über das Finale müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal ausgiebig gleich reden. Aber das, ne, sowas frustriert mich dann, und da kann ich dann auch nicht sagen, hey, das ist für mich jetzt irgendwie ein ganz, ganz toller Charakter in seiner Entwicklung, oder weil es halt einfach viele, viele tolle Dinge gibt, aber die werden immer wieder runtergezogen.
Wobei, ich versuche wieder das Positive drin zu sehen. Du hast recht, er hat einen sehr eindimensionalen Charakter, aber trotzdem spielt er ihn halt einfach super. Also ich finde, Cavill ist immer noch einer meiner Lieblings-Zylonen, also Lieblings in Anführungszeichen hier wieder. Weil ich finde, ja, also das Wenige, was er da jetzt hat an Tiefe, das spielt er auf jeden Fall aus. Und ja, ich finde, wenn wir kurz bei den Zylonen bleiben, ich finde auf jeden Fall auch sehr gut, habt jetzt beide, also du und Faststärker schon gesagt, ne, dass wir mehr aus dem Innenleben sehen. Und ich finde auch dieser Bürgerkrieg innerhalb der Zylonen, der entsteht, finde ich gut, wobei ich mir da ehrlich gesagt auch schon viel, viel mehr Infos noch gewünscht hätte. Ja, irgendwie ist es auch so, auf einmal, vorher gab es immer irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Base-Ships und so weiter, und am Schluss ist es eigentlich sehr, sehr eingedampft alles. Ne? Ich finde aber auch diese, was ich ja vorher eigentlich schon abzeichnen, dass auch innerhalb der Zylonen gibt es natürlich auch schon verschiedene Klassen oder unterschiedliche Wertigkeiten. Also geht natürlich damit los, dass die Centurions eigentlich ja von ihnen auch wieder behandelt werden wie Roboter. Und dann irgendwann ja sieht ihnen diese, was ist das, irgendwie so eine Sperre, die sie haben, ne? Oder quasi Gefühle oder freien Willen geben wollen, ja. Und diese Debatte, die sich darüber entspinnt, A, sollte man das machen? Und B, was heißt es überhaupt, ne, wenn die auf einmal auch komplett diesen freien Wille haben, ist natürlich auch wieder interessant, weil, gut, das ist für uns ja auch alles nichts Neues, wir sehen das quasi genauso schlecht, wie quasi die Menschen mit den Zylonen umgegangen sind, gehen dann die Zylonen untereinander wieder miteinander um, ja, also das ist ja ein bisschen Thema, ne, it's all happened before und egal wo, in welcher Konstellation, die Lebewesen sind dann doch immer alle gleich, egal ob Mensch oder Zylon. Das fand ich nochmal ganz, ganz gut dargestellt und auch diese Fraktion, die wir dann haben zwischen den verschiedenen Zylonen-Klassen, sage ich mal, oder Nummern, ja, das fand ich interessant, war aber natürlich auch wieder, wie so vieles dann im Einzelnen, obwohl sich so vieles so gezogen hat, relativ schnell abgehandelt, ne?
Ja, also ganz, ja, diese Lobotomisierung der Centurions, ne, das ist ja so eine Kiste, die Cavill im Geheimen macht, ne, und er wird ja dann irgendwann von einer Six zur Rede gestellt und dann folgt halt dieser Aufstand, der auch sehr überraschend ist, weil er ja dann auch direkt mit blutigen Folgen passiert. Das ist interessant, weil die natürlich auch immer damit kämpfen, dass sie ja noch relativ jung und unerfahren sind. Also, ne, dass sie haben ja deswegen halt auch immer so diese teilweise kindlichen, naiven Einstellungen. Und Cavill ist natürlich genauso, aufgrund seiner großen Frustration, die ich ja gerade schon ausgeführt habe, hat er aber halt eben auch diese Napoleon-Komplex-Tendenzen, dass er ja tatsächlich eben auch genau weiß, dass das Aufdecken der Final Five auch zu einem Untergang der Zylonen führen könnte, selbst wenn sie instrumental auch wichtig sind, um die Erde zu finden. Aber er verfolgt ja einfach das Ziel, dass, ne, die Zylonen sozusagen die Erde besiedeln sollen und nicht die Menschen. Und aufgrund dessen ergeben sich dann halt eben auch diese Tendenzen, dass er dann versucht, quasi alle sozusagen die Zügel alle in der Hand zu behalten. Und wie gesagt, dieser Aufstand innerhalb der Zylonen ist interessant und ich finde es auch ganz, ganz gut, dass sie das machen, insbesondere auch, dass dann später die Relevanz in der Geschichte dadurch deutlich beeinflusst wird. Was ich halt wieder storymäßig dann total in die George Lucas Schiene abdriften sehe, ist die Geschichte, dass man halt jetzt, es gibt eben keine Resurrection Ships mehr, weil die wurden ja alle zerstört. Dann brauchen wir jetzt also den Hub. Das ist so wie Episode 4 und Episode 6. Da gibt's halt den zweiten Todesstern. Das ist halt so wirklich lazy writing. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das dann so, ne, aus dem Ärmel zu schütteln als Plot Device. Das ist nur ganz schwer erträglich gewesen.
Ja, zumal ja auch dieser Angriff darauf sich fast wiederholt mit dem, was wir vorher auch schon gesehen hatten. Also ja, genau, wie bei 4 und 6, da wird eigentlich das Gleiche nochmal erzählt. Was ich auch nicht ganz so gut fand, ehrlich gesagt, war Diana oder Lucy Lawless. Ich hatte so das Gefühl, die ist einfach nur mal aufgetaucht, weil man gedacht hat, Staffel 4, Finale, komm, da sollte die auch nochmal dabei sein. Oder vielleicht die Agent gesagt hat, naja, also hier im Finale muss sie nochmal eine Rolle spielen. Weil eigentlich hat sie kam so ein bisschen aus dem Nichts wieder, ne, wurde wiederbelebt oder unboxed. Das hat aber eigentlich wirklich nicht viel Neues dazugebracht. Und dann hat sie zwar so ein bisschen, war sie so ein bisschen Bad Guy oder Bad Girl in dem Fall, aber eigentlich hat sie quasi nur das Gleiche gemacht, was Cavill sowieso schon gemacht hat. Also da habe ich mich auch gefragt, warum hat man sie jetzt eigentlich nochmal zurückgeholt? Ja?
Na, weil sie, und das ist einer der schönen Momente auch in dieser Staffel, in dem Moment, wo sie von dem Raptor an Bord der Galactica geht und natürlich, weil sie ja die Gesichter der Final Five gesehen hat, in ihrer Interaktion, ne, mit den an der Galactica zu dem Zeitpunkt eben noch undercover bleibenden Final Five, das hat für mich eine unfassbare Spannung kreiert in dem Moment. Und weil, wie gesagt, von daher fand ich das ganz gut, dass sie da war, aber um nochmal auf deine ursprüngliche Aussage zurückzukommen, es war tatsächlich so. Also Ronald D. Moore hat tatsächlich versucht, so viele von den Nebenfiguren aus den vorherigen Staffeln, wie es nur irgendwie ging, wieder mit einzubinden. Das ging sogar so weit, wie er im Audiokommentar zum Staffelfinale dann auch sagt, dass er tatsächlich auch Billy, also den ehemaligen Assistenten von Roslyn, den wollte er nochmal in einer Flashback-Szene mit reinbringen. Und dann haben irgendwann die Leute im Network gesagt, naja, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben. Und ja, aber es war tatsächlich eine der Modus Operandi, die er hier verfolgt hat.
Okay, natürlich damit, dass sie, wenn sie auf das Schiff kommen, da hast du recht, wobei natürlich Cavill auch, wie wir auch lernen, weiß ja auch die ganze Zeit, wer die Final Five sind. Was ja übrigens im Nachhinein auch nochmal einen ganz neuen Twist zu einer dieser Szenen gibt, ich weiß nicht, ob es Staffel 2 war, wo er den Chief so ein bisschen verhört und auch ihn auf die Fährte locken will, ne? Bist du Zylone oder nicht? Ich weiß gar nicht, wann das war, aber das gibt ja auch nochmal der Szene einen ganz neuen Aspekt im Nachhinein. Wie übrigens im Allgemeinen, ich auf jeden Fall festgestellt habe, ich will die ganze Serie schon nochmal schauen mit ein bisschen Abstand, jetzt mit dem ganzen Wissen und mal so ein bisschen schauen, wo sie die Brotkrumen schon ausgelegt wurden. Das stelle ich mir dann doch nochmal ganz interessant vor, aber ich brauche erstmal ein bisschen Abstand.
Wenn man zurückgeht, ne, zu dem, ich glaube, unserem Review von Staffel 1, da gibt es einen Moment in 33, ne, wo es um die große Müdigkeit in der Mannschaft geht. Und da habe ich schon gesagt, da gibt es ein paar Easter Eggs, die schon auf das Finale hinweisen. Und da gibt es eine Szene, das kann ich ja jetzt dann sagen, wo Ty halt irgendwie sagt, ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ne? Also wo anscheinend, ne, diese ständige Überforderung der Mannschaft bei ihm überhaupt keine Schäden aufkommen lässt. Und das weist ja eigentlich nur darauf hin, dass er ein Zylone ist. Weil die ja auch, wie wir das bei Leobin zum Beispiel auch hatten, in der Folterszene mit Starbuck zum Beispiel, die können halt stundenlang, tagelang ohne Essen, ohne Schlaf etc. auskommen und haben immer noch in Anführungszeichen 90% Power. Also das ist schon mal so ein kleiner Hinweis. Bei Starbuck ist es, glaube ich, ähnlich. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Engelsnummer bei Starbuck, also wo ja immer sehr, sehr gerne mitgespielt wird. Und es wird ja tatsächlich dann in einer der letzten Szenen mit Lee zusammen an Bord oder auf dem Planeten Erde 2 wird es ja dann aufgelöst, als er sich umdreht nach einem langen Dialog mit ihr und dann verschwindet sie plötzlich, ist nicht mehr da. Dass sie also tatsächlich, ne, wie es immer wieder und wieder und wieder und wieder gezeigt wird in dieser Staffel, in diesem Wrack verbrannt ist, ne? Als auf Erde 1 in Folge 10 sie dann nochmal dieses Wrack findet, ihren Dogtag abmacht, ne? Gaius Baltar nutzt es ja dann auch für einen sehr opernhaften Auftritt später, indem er verkündet, dass die Blutflecken, die er dort hat, analysieren können auf den Dogtags, dass die eindeutig beweisen, dass sie also eine verstorbene Cara Thrace ist und weist ja dann schon so ein bisschen in Richtung Wunder, was dann halt eben am Ende komplett aufgelöst wird. Und um den guten Lee hier nochmal auch zu erwähnen, er ist eine der Figuren, die ich eigentlich in den ersten Staffeln oder in den ersten ein, zwei Staffeln noch interessant fand. Und dann kam mir dieser Twist mit seiner Entwicklung in Richtung Jurist. Jetzt ist er Präsident geworden. Es geht also dann doch ziemlich schnell, wie die Adamas hier aufsteigen in der Gesellschaft. Eigentlich ist der Dreh- und Angelpunkt für ihn, finde ich, ziemlich bitter, weil er natürlich nicht nur Starbuck verliert, sondern tatsächlich auch seine Frau oder seine Ex-Frau, ne? Anastasia Duala oder wie man sie heißt, in einer wirklich unfassbar krassen Szene. Also das ist für mich so dieser Moment, einer meiner Top 3 Momente, hallo, die ich jetzt ganz kurz erwähnen muss. Also das ist eine wunderschöne Analogie, wie hier der Verlust und das Loslassen von einer Persönlichkeit in der Depression bis hin zum Selbstmord dann irgendwie führt. Und zwar in ganz kurzer Zeit gibt es diesen Moment zwischen Lee und Duala, wo sie sich nochmal annähern, nochmal einen trinken gehen, ne? Und sie dann in einer fast schon Form der Entrücktheit mit auf ihr Quartier zurückkehrt, ne, irgendwie summend sich nochmal im Spiegel anguckt und dann der arme Gator, über den wir ja wahrscheinlich auch noch gleich sprechen werden, das Quartier verlässt und sie sich dann quasi den Gnadenschuss setzt, wo man erstmal denkt, ach du Heilige und Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also ein ganz toller Moment, der in seiner Intensität auch tatsächlich beim zweiten und dritten Rewatch, hat Fassstärke ja auch in seiner Mail erwähnt, immer noch einen emotional komplett packt.
Wenn man von einem Höhepunkt sprechen kann, natürlich in Anführungszeichen, auch weil einfach dieses, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ach guck mal da, ja irgendwie finden sie wieder zusammen und es gibt vielleicht doch jetzt noch mal ein bisschen so Licht am Ende des Tunnels in dieser ganzen hoffnungslosen Lage, weil das war ja zu einem Zeitpunkt, wo alle auf der Galaktika total irgendwie depressiv waren wegen der Erde, die gefunden wurde und so weiter, und dann hat es mich wirklich total kalt erwischt, ja, und auch, ich meine, die Szene ist auch sehr, sehr plastisch, ja, fand ich extrem krass, aber ja, für mich so, ja, ich, ja, Highlight ist wirklich ein schwieriges Wort, aber in der Staffel war das so eine der besten Szenen, glaube ich, oder vielleicht sogar in der ganzen Staffel, die wir gesehen haben. Ich würde zu die Adama vielleicht nochmal ganz kurz, ja, ich finde auch, dass ich finde einfach auch dieses Thema Politiker sein und jetzt auch Präsident, das passt irgendwie auch einfach gar nicht zu ihm. Ich finde, er sieht auch immer in diesem Anzug dann so ein bisschen verloren aus, wenn er da rumsteht. Gut, könnte man sagen, das ist natürlich auch stilistisch wieder gut umgesetzt. Hängt meiner Meinung nach aber auch einfach damit zusammen, dass, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, die Amerikaner haben einfach keine Anzugskultur. Sieht immer grauenhaft aus, wenn die Anzüge haben. aber auch da finde ich wieder also natürlich passt, wenn man, sag mal, in Universe bleibt, ja, dass jetzt natürlich ein Adama relativ widerstandslos zum Präsidenten wird, ne? Aber wenn man sich wieder im Großen und Ganzen, ist es doch auch wieder alles so sehr einfach, dass immer die gleichen 10 Personen alles ausfüllen, jede Funktion bis hin zum Präsidentenamt. Ja, und da fand ich auch eines der Lowlights dieser Staffel war quasi diese Folge, in der der Anwalt aus Staffel 3, wie heißt er nochmal?
Mr. Namkin.
Ja, der übrigens, das habe ich im letzten Rewatch gar nicht gesagt, der für mich in Staffel 3 so ganz klar auf jeden Fall so ein bisschen Daredevil-Vibes hatte, mit seiner Brille, mit dem Stock. Ja. Mhm. Und der dann, also schon fast ein bisschen abstrus da diese Selbstgespräche mit sich und seiner Katze führt, weil er einen Kandidaten raussuchen soll und dann am Schluss dabei rauskommt, dass der beste Kandidat wohl Lee wäre. Und dann, also die ganze Folge fand ich irgendwie eigentlich schon wieder komisch, aber leider nicht wirklich gut. Naja, und am Ende steht halt, dass doch wieder ein Adama irgendwie das Heft des Handels in die Hand nimmt und auch irgendwie gar keine großen demokratischen Prozesse dahinter stehen. Ja, also das fand ich auch wieder so ein bisschen schwierig.
Ja, und natürlich auch dann, wenn er dann am Ende, also wenn Lee am Ende dann Namkin auch als Präsident intronisiert. Ja. Also da hat man dann wirklich den Eindruck, viele Folgen beschäftigen sich halt, ne, mit Demokratie und dem, was es heißt, ein Quorum zu bilden. Und dann hat man tatsächlich einfach den Eindruck, den Drehbuchautoren ist es immer nur gerade angenehm, wenn es halt eine Geschichte irgendwie verlängert, das zu thematisieren. Denn wir haben ja auch Folgen gerade hier in Staffel 4, wo das total wichtig ist und wo man auch merkt, okay, Zarek, ne, also Richard Hatch in einer wiederkehrenden Rolle, der ja in der Ursprungsserie eine der Hauptfiguren auch war als Lee Adama, Der darf hier wieder eine ganz große Bandbreite auch an Schauspiel zeigen. Nicht nur als, sagen wir es mal, Pferdeflüsterer für Felix Gaeta, um ihn davon, ne, als es darum geht, den Coup d'État zu planen, sondern immer wieder auch als, ja, fast schon als, als Everyman, also als jedermann, der im Quorum halt genau auch ein besseres Gespür hat für das, was auf den anderen Schiffen passiert und wie die Meinungen auf den anderen Schiffen sind, als Lee Adama, als Präsident, das jemals haben könnte. Und das ist eine interessante Figur, weil sie eben auch zeigt, wie die Sensibilitäten in der Flotte liegen. Und Lee Adama wird ja auch mal kritisiert, ich meine sogar von Roslyn selber, die zu ihm sagt, du bist immer so davon überzeugt oder den hast immer den Willen, es richtig zu machen, und dabei vergisst du dann teilweise sozusagen das moralisch Korrekte zu machen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Anspruch, der hier an die Figur gelegt wird. Und aber ja, du hast absolut recht. Es gibt auch in einer der frühen Staffeln mal das Zitat, und ich meine, es ist sogar Zarek, der sagt, glauben Sie, dass jemals ein anderer, der nicht den Namen Adama trägt, Befehlshaber der Galaktika sein wird, beziehungsweise ne, auch sozusagen das Schicksal der Flotte bestimmt. Und das erfüllt sich ja sozusagen indirekt in der Art und Weise, wie Adama hier dann auf einmal Präsident wird. Das ist, ja, wieder sehr, sehr bequem. Aber genauso bequem ist es, um mal auf Starbuck beispielsweise zu sprechen zu kommen, dieses Notenmotiv. Also, wir haben ja das Reveal am Ende von Staffel 3 gehabt, wo die Final Four, nenne ich sie jetzt mal, an Bord der Galactica sich in diesem einen Hangar zusammenfinden, in dieser wahnsinnig tollen Szene. Und da läuft ja im Hintergrund All Along the Watchtower und diese Melodie trägt Starbuck weiter in diese Staffel hinein in ihrem Kopf. Und da gibt's halt diese Szene, wo sie, The Piano Man, wo sie halt in Anführungszeichen mit ihrem Vater, das ist der große Reveal der Folge, dann in ihre eigene Vergangenheit vorstößt und an deren Ende sie dann in der Lage ist, diese Melodie halt zu spielen. Vierhändig halt mit ihrem Vater, glaube ich. Und als sie anfängt, das dann zu spielen, treffen sich wieder diese vier an der Viper, mit der sie quasi zurückgekehrt ist. Und in dem Moment lösen sie sozusagen das Rätsel und der finale Schnitzel, das finale Schnitzelstück wird offenbart auf dem Weg zur Erde. Und das ist halt auch ein bisschen bequem, dass man einfach wieder dasselbe Musikstück aufgreift hier auf keine andere Idee kommt, wie vielleicht die finalen vier in dieser Geschichte halt auch irgendwie noch agieren könnten. Das hat mich halt auch wieder so ein bisschen frustriert.
Zumal es einfach, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einfach vor dem Hintergrund, wie dann alles aufgelöst wird, einfach wenig Sinn macht, dass man diesen Weg gehen muss. Hm. Ganz abgesehen davon, wo auf einmal dieser Pianospieler mit seinem Piano herkommt. Ich kann gar nicht sagen, ob der vielleicht, ja doch, wahrscheinlich war der vorhin aber auch schon mal zu sehen, dass da irgendwie Piano gespielt wurde. Aber auf einmal gibt's da einen Fokus drauf, ne? Und ich meine, ich fand eigentlich isoliert betrachtet, fand ich eigentlich sogar das ist eine ganz, ganz schöne Folge, ja, weil ich fand dieses Setting eigentlich ganz nett. Gut, es war jetzt ein bisschen viel Vater-Tochter-Drama, aber wie sie da eigentlich auch mit dem Pianospieler so ein bisschen irgendwie die Sinn und Härte, fand ich ganz cool. Aber ja, die Konklusion von dem Ganzen fand ich dann auch wieder, genau in dem Moment hocken die vier, warum hocken die jetzt auf einmal in der Bar, hören das, ja, und dann ist alles klar. Also, ja, keine Ahnung, das sind so die kleinen Sachen, die ich komisch finde. Was ich übrigens auch komisch fand in der Szene ist, dass zwei Sachen sind mir aufgefallen in der Staffel. Ich meine, die Menschheit ist ja quasi damals Hals über Kopf geflüchtet. Die Galactica war quasi ein Museumsschiff. Trotzdem scheint es zum einen so viel Zigaretten zu geben, dass permanent die Kippe im Aschenbecher liegt und brennt, ja. Und einmal, glaube ich, pro Kipp Entzug gemacht wird. Also da muss wirklich noch Überschuss an Zigaretten herrschen, was ja normalerweise immer so Zahlungsmittel der Art ist, sobald irgendeine Krise ausbricht. Und das andere, jetzt gehe ich komplett weg, aber weil ich gerade davon habe, ist, dass mir später mal aufgefallen ist, dass Umzugskisten gepackt werden für den Umzug, wo ich mir denke, wie kann denn das zustande kommen, dass quasi auf der Galaktika neben allem auch noch Umzugskisten rumliegen.
Ja, das war so toll, ne?
Dass jeder seine Hab und Gut einsortieren kann.
Also. Ja, vor allem, wo dann auch schon draufgedruckt ist, wo es hingeht. Ja. Ja, auf den zylonischen Basisstern Ebene 13 oder was immer da steht.
Also das gut organisiert alles.
Aber ich find's wunderbar, wie die Galaktika altert. Ne? Das ist so eine der tollen Elemente an Galaktika, und das muss man auch nochmal ganz deutlich hervorstreichen, dass sie wirklich keinerlei Illusionen machen, dass einfach nicht nur die Persönlichkeiten altern und auch insbesondere Edward James Olmos als Adama hat immer die Last der Welt auf seinen Schultern. Ne? Also die Furchen in seinem Gesicht werden gefühlt immer tiefer von Folge zu Folge. Er kann ja auch am Ende sozusagen das noch überhaupt nicht begreifen, dass es eine Erde 2 geben soll, die eine Heimat bildet. Und so hatte er auch hier mehrere Nervenzusammenbrüche, wo man dann immer sich fragt, wie kann er denn am nächsten Morgen einfach noch irgendwie aus dem Bett aufstehen, ohne nicht komplett im Suff zu verenden. Aber es ist schön zu sehen, dass das Schiff altert und dass er, es gibt so ein paar Shots, wo er halt wirklich nur dasteht und den Schmerz im Gesicht trägt und in die Planken blickt von der Galaktika und halt wirklich ratlos ist, ne, wenn er in seinem Quartier steht und dann sieht er die Risse über dem Spiegel und dann halt in diesem Bild auch die Fusion der beiden sehr gegensätzlichen Rassen dann irgendwie auch gemacht werden muss, dass quasi die Galaktika nur so lange noch eben überleben kann, wenn sie sich mit den zylonischen Hilfsmitteln verbindet. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Element, was natürlich dann auch wieder den Schulterschluss zu Staffel 1 führt, wo es ja auch, ne, quasi schon immer hieß, ja, das ist ja ein Museumsschiff, ne? Die ist seit 20 Jahren nicht mehr richtig gewartet worden. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange sie noch durchhält. Und dass sie quasi noch bis in Staffel 4 durchgehalten hat, ist ja auch schon wieder eine Art Wunder.
Da zwei Sachen muss ich da unbedingt loswerden. Das eine, und ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, ich finde einfach auch Adama und Olmos, ne, also wie uneitel er wirklich auch diese Hässlichkeit und dieses Altern und den Verfall zeigt. Also es gibt eine Szene, die ist wirklich eklig, wie er dann im Suff, glaube ich, irgendwie rumliegt und so weiter, wo ich denke, nicht jeder Schauspieler würde sagen, so will ich gezeigt werden. Ja.
Ach du, wo er da auf der, das ist im Finale, wo er mit Ty und Ellen nochmal einen trinken geht, in diesem sehr zurückhaltenden Etablissement, sagen wir mal vorsichtig. Und dann ist es auch tatsächlich so, das hat Moore in dem Audiokommentar auch erzählt, dass Olmos besoffen war, als sie das gedreht haben. Und er sich dann so ganz nonchalant auf die Krawatte kotzt. Also das.
Ja, aber, und ich meine, das finde ich halt, weil es passt halt auch wieder zum Charakter, ne? Und dann oft hast du auch wirklich, du siehst ihn und sein zerfurchtes Gesicht und dann siehst du die Galaktika, ja. Also quasi diese Dualität zwischen den beiden, was mich zu dem anderen Punkt bringt, und den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich im Internet gefunden, ja. Die Frage eben, es gibt ja diese Dying Leader Prophecy, ja, ob eben gar nicht Roslin der Dying Leader ist, sondern eben die Galaktika. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, ja, weil die Galaktika letztlich ja auch dann zur Erde 2 führt, aber auf jeden Fall ja am Ende ist.
Ja. Ja, es ist halt so, auch da wird es wieder sehr widersprüchlich, und das meinte ich halt so mit Plot Convenience. Die Serie ist in der Hinsicht, jetzt mir sei das Wort auch verziehen, sehr geschwätzig bisweilen, weil halt manche Dialoge so dermaßen platt sind. Also wenn es irgendwie heißt von Roslin an einer Stelle, ich kann jetzt nicht mehr genau die Folge sagen, aber sie sagt, Prophezeiungen dürfen nicht wörtlich genommen werden, ne, was sozusagen dann auch ihre Abkehr von ihrer Rolle als dem, was du gerade beschrieben hast, auch dann auslöst. Und auf der anderen Seite wird halt irgendwie Gaius Baltar in einer Art und Weise in dieser Staffel gedreht, ich will nicht sagen verbogen, in diese Jesus-Rolle. Ich habe in meinen Notizen immer nur Baltar Jesus geschrieben, weil das ist also wirklich so dermaßen absurd. Und es ist wirklich, ne, also im wahrsten Sinne des Wortes absurd, weil ich nie weiß, wenn halt sein Harem auftaucht, ne, und also von der Frauenfeindlichkeit wollen wir jetzt mal gar nicht erst anfangen, aber soll das irgendwie humorvoll sein? Ist das so eine Art satirische Betrachtung von so Glaubensfanatismus? Oder ist es tatsächlich ernst gemeint? Oder, ne, weil es gibt ja dann eben auch immer diese Momente, wo dann versucht wird, da auch eine gesellschaftliche Kritik reinzubringen, wenn es heißt, ne, eigentlich will ich ja wir haben jetzt irgendwie so viel Lebensmittel gehamstert, ich möchte denen jetzt was, den Ärmsten der Armen und den Kindern was zurückgeben. Dann ist aber genau das Kind, was er sich aussucht, hat natürlich wieder eine ultra attraktive Mutter. Ne? Ja. Dann kommen auch gleich die Schwarzmarkthändler um die Ecke, die ihnen dann die Lebensmittel abnehmen, ne, mit der Knarre in der Hand. Und am Ende der Folge ist dann sein Fazit, wir brauchen größere Kanonen.
Ja.
Ne, und dann beschwatzt er sozusagen seine Kontakte auf der Galaktika und kommt dann halt irgendwie an dickere Knarren. Und also, ich, weißt du, da bin ich dann wirklich teilweise ratlos.
Ja, also Balta, ich meine, du weißt ja, ich habe echt einen Narren an ihm gefressen oder an seiner Rolle, sagen wir nicht an ihm als Person, aber ich finde auch, ich werde auch nicht schlau in der Staffel, weil ich finde, er ist so überzeichnet, er ist ja wirklich schon Comic Relief jetzt mittlerweile, ja, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt gehabt mit seinen Flashbacks oder mit seinen Visionen, aber jetzt ist es einfach mit allem, was er macht, ja. Und ich weiß auch nicht, meint er es wirklich ernst oder ist es alles immer noch eine Show? Ja, ich glaube, und ich will einfach weiterhin dran glauben, dass die Serie ihn so gut geschrieben hat, dass es immer noch eine Show ist bei ihm, ja, und dass die anderen Sachen drumherum einfach nur sind, um zu zeigen, wie absurd er ist, weil ich meine wirklich, es geht ja damit los, eine der ersten Einstellungen ist, wir sehen quasi seinen Kult, wie er da versammelt ist, und es sind wirklich ja 90% gut aussehende Frauen um ihn herum, ja, die ihm da aus der Hand fressen. Es sind ein paar Männer noch dabei, aber eigentlich alles Frauen, die ihn da anbeten. Und er erzählt da einen Müll in sein Mikrofon, ja, und alle hängen an seinen Lippen. Und immer genau wie da in der Szene oder in anderen Szenen, sobald eine Frau ihn sieht, ja, ist sie ja hin und weg von ihm. Ich meine, selbst Tori, die ja irgendwann auf ihn angesetzt wird, ja, um ihn auszuspionieren, sitzt ja dann mit ihm in der Bar oder irgendwo bei den Offizieren und dann erzählt er und es gibt ja noch die Einstellung, wie er mit seinen Händen so macht und sie guckt auf ihn und auf die Hände und dann weiß, okay, ist um sie geschehen, ja. Und das ist alles so übertrieben, dass ich es aber irgendwie, ich fand es irgendwie gut, aber ich kann schon auch verstehen, dass man sagen würde, das war ein bisschen zu viel des Guten. Und ja, die Frage ist ja wirklich, will er sich wirklich dann bessern, weil er seine Lektion gelernt hat. Er sagt es ja auch mal, ne, ich habe so viel Unglück über die Menschheit gebracht und auf New Caprica, ich muss jetzt was machen. Und auf der anderen Seite sitzt er dann irgendwann, wie quasi auch dieser Rage stattfindet, sitzt er dann wieder im Kreis seines Harems und sagt dann irgendwie so, I have no desire to go, but I have to go. Ja, und haut einfach ab. Ja. Aber das Schöne ist, er wird ja dann durchschaut von der einen. Ja, also er hat ja dann quasi so eine Widersacherin, die dann in seiner Abwesenheit so ein bisschen den Harem an sich reißt und auch die Leaderin wird und die ihn dann ja auch sehr, sehr argwöhnisch beobachtet. Das fand ich dann eigentlich wieder ganz interessant, aber ja, es ist schon hart an der Comedy, was passiert mit ihm.
Ja, er hat ja auch dann noch Szenen irgendwie an Bord des Basissterns, ne, wo er dann schlechte Witze mit dem Hybriden macht und ne, nach dem Motto, ich bin der einzige Mensch, auf den der Hybrid reagiert und dann steht er da mit Roslyn an diesem Bart und schreit dann den Hybriden an und während ne, für Roslyn sozusagen das schon irgendwie storymäßig auch dramaturgischer viel relevanter ist. Aber er wird immer wieder dafür genutzt, um halt diesen absurden Humor da reinzubringen. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, das ist ja auch ein dramaturgischer Kniff, dass man sagt, man braucht den Comic Relief, damit das Drama umso besser funktioniert. Aber ich finde trotzdem in der Art und Weise, wie es hier halt eben auch overacted ist, sind sozusagen auch die einstmals spannenden Dualitäten in seinem Charakter, dass man nämlich nie genau wusste, ist er jetzt tatsächlich verrückt, ne? Und sind diese Visionen, die er hat von den verschiedenen Sixes, ist das jetzt wirklich sein Präsenz oder ist das einfach nur eine Fiktion von ihm in Form eines schlechten Gewissens über seine Taten? Das wird hier natürlich auch nochmal aufgegriffen in dem Moment, wo er ja tödlich verwundet ist und dann Roslyn ihm zuerst quasi das heilende, den Kompressionsverband wieder abzieht, ne? Und er dann droht halt zu verbluten und dann schläft sie ja ein, erwacht dann und dann will sie halt ihn halt doch wieder retten, weil sie dann ihre Menschlichkeit wieder erlangt, obwohl er ihr sozusagen in dieser Stunde der, ich nenne es jetzt mal, fast schon auch des eigenen Ablebens, da quasi sein komplettes Geständnis auch gegeben hat. Das, was sie ja früher schon mal in einer anderen Staffel vermutete, dass sie ihn eben auf Caprica in Beisein einer Six beobachten konnte, das bestätigt er ihr hier, ne, und sagt also, ne, also ich war derjenige, der sozusagen den Verteidigungs-Mainframe offengelegt hat und den Zylonen dann quasi den kompletten Genozid der 12 Kolonien ermöglichte. Da weiß man halt irgendwie auch nicht, soll man jetzt irgendwie Mitleid haben mit ihm, ne? Oder ist es jetzt richtig, dass er stirbt? Das ist halt so, ich weiß es nicht. Und es wird natürlich dann auch ganz am Ende in der letzten Folge auf Caprica auf Erde 2 wird es natürlich dann auch nochmal aufgegriffen. Und zwar in dem Moment, wo er mit der Six, die sich ja dann auf wundersame Art und Weise auch direkt wieder vertragen, obwohl sie ja vorher gefühlt schon monatelang mit Tai eine eheähnliche Beziehung pflegte, auch durch ihn schwanger wurde, das Kind zwar dann auch sehr dramatisch verloren hat, aber die beiden sind auf jeden Fall dann wieder ein Herz und eine Seele. Und genau in dem Moment wird dann auch nochmal quasi da nebenmontiert, zumindest in dieser Extended-Episode, die ich gesehen habe, was er damals auf New Caprica sozusagen gemacht hat, auf Caprica gemacht hat, dass er nämlich die Menschheit oder die 12 Kolonien halt sozusagen geopfert hat für seine eigene Lust oder was auch immer man es bezeichnen will. Und dann soll man ihm sozusagen ein positives Farewell gönnen, dass er in den Sonnenuntergang läuft und ein kleines Häuslein irgendwo besiedelt mit dieser Six. Also da tue ich mich wirklich sehr schwer damit. Und das ist traurig, weil ich ja in den ersten Staffeln ihn auch immer als sehr, sehr gelungenen Charakter empfand und gerade ne, diese Verrücktheit auch immer so ein bisschen gefeiert habe. Und das finde ich halt hier, das läuft wirklich sehr stark aus dem Ruder, besonders eben auch bei ihm.
Ja, und ich finde auch hier wieder das Ende eben mit diesen Visionen und den Engeln, was ja auch mit Six und Balta wieder zu tun hat, das nimmt halt da auch wieder was raus, ja, weil ich meine, wir hatten auch in anderen Staffeln drüber gesprochen, ne, ist er verrückt, hat er vielleicht einen Chip, bildet er sich das alles nur ein, und ich fand es eigentlich immer gut, wenn das alles so ein bisschen offen gelassen wurde, ja, auch weil als schon klar wurde, okay, er hat auf jeden Fall keinen Chip, sondern aber es war immer noch in bestimmten Situationen, konnte man immer drüber streiten, bildet er sich das jetzt ein, ist es quasi sein alter Ego, was ihm jetzt sagt, was er sich selbst nicht traut zu denken, ja, und das ist jetzt alles weggenommen, und das ist für mich so auch ein bisschen dann, um mal wieder zum Ende zu kommen, so einer der Kritikpunkte, den ich mit dieser ganzen Auflösung habe, weil ich finde, die nimmt einfach viel von dem, was aufgebaut wurde, auf die einfachstmögliche Weise weg und entwertet es irgendwie. Ein Tandem, über das wir noch sprechen sollten, weil das für mich auf jeden Fall eines der emotionalen Highlights oder der Highlights der Serie war, ist, du hast sie schon angesprochen, Sarek und Gator. Ich finde, auch wenn wieder bei Gator, also er wandelt sich ja quasi vom Skeptiker, der ja auch selbst so eine Art Läuterung hatte, weil er war ja quasi der Büttel von Balta auf New Caprica, hat er dann eigentlich wieder eine akzeptierte Rolle in der Crew, und dann wird er quasi zum Rädelsführer oder so ein bisschen zum Strippenzieher des Aufstands zusammen mit Sarek. Und ich finde die beiden, sowohl für sich gesehen, aber auch in der Dynamik miteinander, fand ich ganz toll in der Staffel, auch wenn der Sprung von Gator so ein bisschen sehr schnell ging, ja. Aber eine Sache, um gleich mal mitten reinzuspringen in die Handlung, du hast ja vorhin angesprochen schon, Sarek, also wenn der Putsch quasi schon mitten am Laufen ist, kommt's ja quasi zu einer Situation, wo Sarek den Rat der 12 heißt, glaube ich, ne, komplett abschlachten lässt. Und da wollte ich mal von dir hören, weil ich habe so den Eindruck, ja, dass er zu dem Zeitpunkt, er spricht mit Gator und er findet eigentlich, glaube ich, schon, dass alles, was Gator da macht, so ein bisschen zu weit geht und will das eigentlich gar nicht supporten, und hat aber dann so, glaube ich, einfach sein alter Drill und auch einfach, dass er sagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es jetzt richtig, ja, und zieht dann eigentlich was durch, von dem er, glaube ich, gar nicht hundertprozentig meint, dass er das Richtige ist, aber Gator sich einfach nicht traut, den Schritt zu gehen, und gibt dann quasi das Kommando, den Rat umzubringen, Obwohl ich glaube, er selbst nicht meint, dass es hätte gemacht werden sollen. Da wollte ich mal einfach wissen, wie du die Szene gesehen hast, weil ich mir wirklich nicht sicher bin, was ich in dem Moment davon halten soll.
Sarek hat ja eine Vergangenheit als Umstürzler, Terrorist oder was auch immer. Das wird ja nicht genau aufgelöst, aber in der ersten Staffel, wo es darum geht, dass Sarek wieder auf der Bildfläche erscheint, ist ja Adama, also der Admiral Adama, eindeutig davon überzeugt, ne, dass er ein böser Mensch ist, der viele Leben auf dem Gewissen hat und mit dem man auch nicht verhandeln darf, etc. Er hat also, und das sehen wir ja auch im weiteren Verlauf von Staffel 1, schreckt er auch nicht davor zurück, Lee zu kidnappen, ne? Und dann macht er ja diesen Aufstand und inhaftiert quasi dann auch die ganzen Besucher von der Galactica, bis es dann da eben zur Auflösung kommt. Von daher hat er andere Methoden, mit denen er auch zu Werke geht. Und ich glaube, Felix Gaiter, und das ist ja auch das Tragische an der Entwicklung seines Charakters, kann das überhaupt nicht einschätzen. Also der denkt halt, selbst wenn er diesen Coup d'État an Bord der Galactica macht, ne, und dann die Kommunikationssysteme deaktiviert, ne, und all diese kleinen strategischen Elemente wie ein Schachspieler in Position bringt, wird es weitestgehend vielleicht, ne, außer dass er eben Adama umbringen lässt, wird es weitestgehend ohne großes Blutvergießen vonstatten gehen. Und erst als er sieht, was er da ausgelöst hat, beginnt dann bei ihm sozusagen langsam, aber sicher auch dieser Prozess der Erkenntnis. Und das führt ja dann irgendwann auch dazu, dass er da wieder dann am Ende dann eben auch in einer sehr, sehr schönen, wie ich finde, kreativen Entscheidung, nämlich mit dieser Tonblende in Folge 14 ist das, Blood on the Scales, also Blut in der Waagschale, da passiert das nämlich, dass er dann quasi weiß, okay, ab diesem Punkt habe ich quasi verloren dann sozusagen sein Weg, ne, das hatte ja Adama ihm auch schon angedroht, es wird keine Gnade geben, ne, ist er dann quasi auch vorgezeichnet. Und so schrecklich das für den Charakter ist, ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe es auch etwas zu schnell empfunden nach dem Schuss, den er da abbekommen hat ins Bein. Ich fand's dann auch lustig, dass er Tag und Nacht auf der Krankenstation immer dasselbe Lied gesungen hat. Also wäre ich Doc Hottel gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich schon vorher eingeschläfert. Nein, aber das fand ich auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte. Wenn man sich diese ganze Entwicklung anguckt, ich finde es sehr, sehr schön, dass Richard Hatch als Sarek nochmal zurückgekommen ist und die Rolle nochmal ausfüllen durfte. Er hat ja, glaube ich, ist ja dann relativ bald nach Ende von BSG auch verstorben. Ich finde diesen, tatsächlich aber eben auch diesen Story-Arc mit dem Coup d'État, den die beiden machen, sehr forciert. Ich finde es nicht, es entwickelt sich überhaupt nicht organisch aus einem Character-Arc, sondern man hat wirklich den Eindruck, man muss da halt jetzt noch eine Folge oder zwei füllen und deswegen hat man halt Gaiter jetzt irgendwie geopfert. Also eigentlich jemand, der aufgrund seines Berufs auch sehr strategisch immer vorgeht, dass der nämlich genau die von dir vorhin auch in deiner Frage erwähnten Elemente dessen, was dann sozusagen dominoartig als letzte Konsequenz auch folgen muss, nämlich dieses Blutvergießen an Bord der Colonial One, dass er das nicht von vornherein bedacht hat und dann sozusagen im Nachhinein, ne, durch seine moralischen Elemente, die eben doch noch da sind in seinem Bewusstsein, dann zu Fall gebracht wird, das erschließt sich bei mir halt leider für seinen Charakter am allerwenigsten. Also das finde ich halt dann auch wieder so ein bisschen mit dem groben Dampfhammer erzählt.
Ja, wobei ich würde da wieder ein bisschen eine Lanze dann brechen dafür und sagen, naja, ist halt einfach wirklich in dem Moment von Hass zerfressen und dann ist nicht jede Entscheidung notwendigerweise rational und bis zum Ende durchdacht. Und auch Baltar sagt ja, er hat ja dann, glaube ich, so ein Gespräch über Funk oder sowas, oder wo er eine kleine Durchsage macht, sagt ja auch, Mensch Gaiter, ne, das ist jetzt nicht der Weg, dich von deinen Sünden reinzuwaschen, mit dem, was wir damals auf New Caprica veranstaltet haben. Und ich glaube schon, dass es ein Puzzle sein kann, dass er sagt, hey, ich habe damals einmal quasi den Zylonen in die Hände gespielt, das das kann nicht nochmal so laufen, ja, und ich muss quasi jetzt die Menschheit retten, dann ist er frustriert, ja, weil er quasi sich auf der Krankenstation keiner um ihn kümmert oder einfach sieht, dass die Zylonen bevorzugt behandelt werden. Also es passiert sehr schnell, aber dass er quasi dahin kommt, das würde ich ihm schon abnehmen. Und dann eben natürlich diese Kombination mit Sarek. Und um den Punkt von mir vorhin nochmal aufzugreifen, ich glaube, Sarek selbst, klar, er ist auf jeden Fall wie alle anderen machtgeil, ja, aber ich meine, da müssen wir ehrlich sein, Roslin genauso, Adama genauso, ja, die machen alles, um quasi an der Macht zu bleiben. Aber ich glaube eher, dass er das, und deswegen methodisch, was du gesagt hast, ist ganz gut. Ich glaube eher, er sieht, okay, things are in motion und jetzt muss man es halt handwerklich, so wie ich es gelernt habe, auch zu Ende führen, ja. Ja, ich glaube trotzdem, er macht was er vielleicht aus eigenem Antrieb so gar nicht gemacht hätte, aber er wurde von Geta damit reingezogen und dann will er es jetzt aber zumindest quasi die Aufgabe auch vernünftig zu Ende bringen. Und für beide natürlich dramatisch, aber ich finde, also genau, für ihn ist es ein tolles Ende, ja, und für Geta ist es einfach, ja, ich finde es extrem traurig, weil, ja, ich finde, er hatte auch gerade er war ja auch so ein bisschen er hat ja diesen toten Briefkasten gemacht und auch die Infos an den Widerstand weitergegeben. Ja, er wurde ja eigentlich immer ein bisschen falsch verstanden. Ja, und aber ich fand für mich trotzdem, der Aufstand war für mich trotzdem eines der Highlights, weil ich fand auch dann die Fluchtszene mit Adama und Tai grandios, weil ich finde, da sieht man die beiden Recken auch nochmal richtig in Action, ja, wie sie quasi sich befreien und dann so ein bisschen 80er Actionfilmmäßig durchs Raumschiff schießen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand es wieder sehr bequem, dass alle Wege dann in den richtigen Hangar führen, wo dann auch das Shuttle wartet oder der Raptor wartet zum Abheben und wird dann eben tatsächlich so in bester 80er-Jahre-Manier nochmal eine große Abschiedsszene haben, ne, wo sich dann alle irgendwie nochmal umarmen und küssen können. Aber ja, gut. Genauso ist es halt auch, dass der gute Admiral Adama, glaube ich, auch in einer dieser beiden Folgen dann zwei Marines halt irgendwie so austricksen kann. Ne? Mhm. Also, dass er die bequatscht und dann in einem unbedachten Moment nimmt er dann dem einen die Knarre ab und ne, den zwingt dann den anderen in die Knie und zur Aufgabe. Also,
er ist halt ein Fuchs, ja.
Er ist ein alter Fuchs.
Ja, das fand ich okay. Ich fand ehrlich gesagt, schwieriger fand ich, dass der Chief, der krabbelt ja dann durch die Lüftungsschächte und kommt ja dann irgendwann raus in einem Raum. Dann blickt er in den Gewehrlauf von irgendeinem ehemaligen Kollegen oder Untergebenen, der dann auch, ja, man ahnt es natürlich dann schon meilenweit, aber der dann mit sich hadert und ihn dann laufen lässt oder weitermachen lässt. Und ja, das fand ich schon eher so ein bisschen, ja.
Ich glaube, es ist nicht nur ein ehemaliger Kollege, sondern es ist tatsächlich einer von der Pegasus-Crew. Also ich meine, ich habe da irgendwie einen wiedererkannt. Und aber wenn wir schon mal bei Galen Tarol sind, dann müssen wir vielleicht auch komplett über ihn mal sprechen. Und ich glaube auch über die Geschichte, wie mit Kelly umgegangen wird in dieser Staffel, die ja ein sehr trauriges Ende findet, indem sie nämlich von Tori in der Luftschleuse raus expediert wird. Und bis dahin darf sie eigentlich wieder nur eine ganz schreckliche, von Klischees gezeichnete Figur darstellen. Also das tut mir wirklich in der Seele weh. Ne? Sie ist halt komplett eigentlich auf eine Opferrolle reduziert. Sie darf immer nur heulen oder ihren Mann der Untreue bezichtigen, ne, und ihm vorwerfen, dass er sich nicht ausreichend um das Kind kümmert und dass er immer nur zur Arbeit geht und dann am Ende wird sie dann sozusagen auch noch von Tori so lange beschwatzt, bis sie dann ihr unsägliches Ende findet. Also auch das ist für mich kein Glanzlicht dieser Serie, wie mit dem Charakter umgegangen wird. Und Galen Tyrrell, der Schauspieler, hat wirklich eine der fürchterlichsten Szenen im Finale, als nämlich als die Final Five an Bord der Galactica stehen und ihre Hände in diese Flüssigkeit tauchen, ne, dann sozusagen eine Art Mindmelt, also das Verschmelzen ihrer eigenen Bewusstseinszustände praktizieren. Und Galen dann erfährt, dass Tori diejenige ist, die also die Mutter seines Sohnes umgebracht hat, der dann am Ende gar nicht sein Sohn ist, aber seine Tochter ist. Da hat er dann so ganz schreckliche Gesichtsverzerrungen, wo er dann irgendwie an ihre Kehle greift und sie dann erwürgt. Und das war also ganz unterstes Schauspielniveau. das ging gar nicht.
Ja, ich finde, ich bin bei ihm sowieso ein bisschen, oder sag ich mal, bei ihm und Kelly so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, ja, ich glaube, bei Kelly merkt man so ein bisschen dann doch das Alter der Serie. Ja, da ist einfach noch ein anderes Frauenbild vorhanden. Und bei ihm finde ich, auf der einen Seite finde ich das gut, dass er einer von den Five ist, der halt wirklich damit zu hadern hat, ja, dass er jetzt ein Zylon ist, und auch mit den ganzen Schicksalsschlägen, die er damit verbunden hat, aber dass er dann die ganze Zeit, so wie früher mal Ty oder auch Kara, so nur noch weinerlich, ja gut, er ist halt depressiv, ne, das klingt jetzt auch wieder abwertend, aber ehrlich gesagt, er ging mir dann irgendwann schon ein bisschen auf die Nerven, und auch Adama geht ja ein bisschen auf die Nerven mit seinem ganzen, weil er dann ja gegen alles ist, ja, und eigentlich nur noch rumbockt die ganze Zeit, und das ging mir echt so ein bisschen auf die Nerven, und er hat ja dann eigentlich auch fast keine große Rolle mehr, außer am Schluss sie umzubringen und damit dann eigentlich nochmal das Schicksal der Zylonen zu besiegeln, und bis dahin ist er so ein bisschen warm gehalten worden. Ja, ich habe ihn eigentlich immer ganz gern gemocht, wobei auch, ja, ich fand es immer schon ein bisschen fraglich, wieso er als Chief am Deck überall involviert ist und in den höchsten Regierungskreisen involviert die ganze Zeit, aber das ist halt so mit so einem kleinen Ensemble, ne? Da muss jeder irgendwie alles machen. Was ich auch natürlich bedenklich finde, ist, in dem Moment, in dem er mitbekommt oder erfährt, dass er gar nicht der leibliche Vater seines Kindes ist, geht auch wieder da, das ist aber auch wieder so ein Battlestar Galactica-Problem, geht alles sehr schnell, ja, er ist erst extrem frustriert, besäuft sich ein bisschen, will dem ganz klassisch, dem leiblichen Vater erstmal die Fresse polieren, dann haben sie sich ausgesprochen und ab dem Moment wird quasi schon transaktionsmäßig das Kind einfach übergeben, und der neue Vater kümmert sich drum. Und weder er noch das Kind scheint da irgendeine emotionale Bindung miteinander zu haben, weil es ist jetzt so, jetzt bist du der Vater, ja, und das fand ich auch schon wieder ein bisschen. Ja.
Genau,
und
er darf dann am Ende noch mal mit seiner Tochter auf dem Arm irgendwie dem Admiral Adama begegnen, und der sagt dann auch noch mal so, ja, du hast ja jetzt eine neue Aufgabe, jetzt kümmere dich mal schön, ne, und so. Ja, das ist Plot Convenience par excellence, kann man nichts mehr zu sagen. So, was ich schön fand, war die alten Centurions noch mal wieder zu sehen aus der ursprünglichen Galactica Serie, auch für die damalige Zeit schon sehr schön ansehnlich animiert, im Kampf gegen ihre Brüder, nämlich gegen die neuen Centurions im großen Finale, als sozusagen auf dem Hub, also der versteckten Geheimbasis, die Cavill noch versucht hat, in Sicherheit zu bringen, die aufeinander losgehen und sich die Fraktionen nochmal gegenüberstehen in einem großen Kampf. Da ist sehr viel Geld reingeflossen offensichtlich, weil wir haben sehr, sehr viele Effektshots von der Galactica, die sich da hineinrammt, von einschlagenden allen möglichen Projektilen und Waffen, Nukes etc. Etwas, das zu Beginn der Staffel, das fiel mir auch deutlich auf, gefehlt hat. Also gerade in den ersten 3, 4, 5 Folgen gibt's kaum Weltraumszenen. Da ist sehr, sehr viel einfach nur Talking Heads, die sich gegenseitig ihre Argumente an den Kopf feuern. Und hatte man dann wohl doch den Eindruck, dass man am Ende noch mal ein bisschen Galactica-Action irgendwie auspacken muss und das Schiff dann sozusagen auf einer finalen Reise noch mal zu einem großen Einsatz bringt, wie das in den Staffelfinalen ja dann auch doch häufig sehr, sehr, sehr gerne mal gemacht wurde. Ich tue mir da so ein bisschen schwer, insbesondere auch, weil die Zylonen dann am Ende dann relativ schnell auch abgefrühstückt werden. Also dieser Moment, wenn das Anders, eine Figur, über die wir jetzt vielleicht dann auch mal kurz noch sprechen müssen, für mich eine der besten Charakterentwicklungen auch in dieser Staffel gemacht hat, eine der wenigen interessanteren, sagen wir es mal so, weil er sozusagen in dieser Opferrolle für Kara ja quasi dann nach dem Ende ihrer Ehe auch nicht mehr wirklich viel an Funktionen irgendwie noch hatte. Und ihn dann sozusagen als einen der Final Five dann auch zu instrumentalisieren und zu sagen, okay, der ist eigentlich aufgrund der Hämatoma in seinem Kopf nicht mehr lebensfähig, und dann schließen wir ihn jetzt als eine Art Hybrid an und können ihn dann noch zum am Leben erhalten, und der dann im Finale sozusagen auch wirklich ganz wichtig wird, um den Angriff auf die Zylonen zu steuern, weil er nämlich, das ist dann wieder ein bisschen sehr einfach, ne? Er kann dann also aus seiner Position in der Galaktika aus plötzlich alle anderen Hybriden verwirren, ne? Dass sie erstmal alle ihre Verteidigungsmechanismen deaktivieren, und am Ende ist er dann auch noch in der Lage, alle zu davon zu überzeugen, sich doch jetzt irgendwie den Schuss zu setzen. Ne? Also wie man das bei Cavill dann irgendwie auch sieht, der sich dann selber einfach erschießt. Das ist so, naja, das war mir wieder ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, ich fand es für ihn als Charakter, fand ich es eine schöne Entwicklung, die sich für mich dann eben auch in Anführungszeichen organisch in diese Staffel irgendwie einbrachte. Und auch wenn man mit diesen ganzen, ja, diesen Unwägbarkeiten, die Geschichte für ihn dann noch bereithält im Laufe der Staffel, so ein bisschen kritisch auch gegenüber stehen kann. Ich fand es interessant, weil er nämlich derjenige ist, der in einer der Folgen sozusagen in einer Art fast schon Bulimie die ganze Backstory liefert. Wie fandest du das denn?
Ja, also ich muss erstmal sagen, manchmal habe ich so ganz unbegründet kleine Sachen, die mich rausreißen, ja. Und bei Anders und übrigens auch bei Rosalind war es immer, dass mich diese Glatze, ja, dass ich mich immer gefragt habe, haben die denn da eine Badekappe und dann obendrauf quasi Schminke? Weil ich fand immer, der Kopf sah so leicht unförmig aus. Dann denke ich nur noch anders drüber nach. Aber um jetzt mal inhaltlich, ja, ich fand, könnte man auch wieder sagen, vielleicht ein bisschen sehr einfach gemacht, aber ich fand es in dem Moment schon passend, ja, dass er auf einmal uns extrem oder auch den Five und dem Rest irgendwie extrem viel Info gibt und nochmal die ganze Story erzählt und wir da sehr, sehr viel lernen. Und ich fand es auch schön, dass weil erst hatte ich so das Gefühl, oh Gott, jetzt liegt er quasi nur noch auf der Krankenstation rum und ab und zu geht Kara zu ihm und weint ein bisschen und das war's dann, ja. Dass er aber dann, Anschlussverhandlung ist auch ein falsches Wort, ne? Aber dass er wirklich nochmal eine tragende Rolle bekommt. Also das fand ich super. Ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal schauen gar nicht alles aufnehmen können, was er erzählt hat, weil es doch ein bisschen schwierig ist zu folgen. Und ich behaupte mal, wenn man es nicht danach nochmal liest oder schaut, beim ersten Mal ist es, glaube ich, nicht möglich, das wirklich alles in Zusammenhang zu stellen. Mit diesem Staccato auch. Fand ich auch gut. Ich fand, ja, kommen wir jetzt wieder zu so Kleinigkeiten, dass er dann in dieser Badewanne sitzt, die dann da installiert werden kann und dann kann er ein- und ausgeplackt werden, wie man es gerade braucht. Aber insgesamt fand ich schon gut. Aber natürlich, dass er gerade sich jetzt so gut vernetzen kann, dann. Aber gut, er ist einer der Final Five. Da kann man sagen, die haben vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fähigkeiten als der Rest.
Naja, also sie brechen hier auf jeden Fall mit einer der Qualitäten, wie ich sie in den früheren Staffeln auch gerne immer angemerkt habe, nämlich des ehrenden Gesetzes von Show, Don't Tell. Also die Bilder sprechen lassen und nicht immer alles auserzählen, weil nämlich Anders hier ja quasi, also ich weiß nicht, wie viele 100.000 Jahre der Zylonengeschichte in wenigen Minuten rausfeuert. Und du hast absolut recht, also ne, diese ganze Geschichte, alles ist passiert und es wird auch alles wieder passieren, das wird hier halt auf die Spitze getrieben, weil wir halt irgendwie erfahren, dass es halt schon mal einen Zylonenstamm gab und der 13. Stamm ist dann halt irgendwie der auf der Erde 1 war, haben sie ja nach den Analysen rausgefunden, dass das quasi auch schon Zylonen waren, und dann hatte man aber sozusagen dann gab es halt eben dieses Wiederauferstehungsschiff, und dafür brauchte man dann eben, das existierte quasi schon, aber es war defekt und deswegen musste es repariert werden, und das haben die Final Five dann geschafft, und all diese Dinge, das ist schon sehr, sehr viel, und es braucht's vielleicht auch am Ende gar nicht. Ich glaube, da war die Serie oder die Macher der Serie wollten wieder intelligenter sein, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und am Ende, wenn man es zum ersten Mal schaut, dann kreiert es, glaube ich, mehr Verwirrung, als dass es Aufklärung bietet. Und das ist ja der Punkt an der Sache. Das soll ja eigentlich ja eine, wie gesagt, eine Backstory sein, weil sie versammeln sich ja immer um das Krankenbett. Und es ist ja immer dieser Zeitfaktor im Hintergrund nach dem Motto, wir müssen jetzt eigentlich operieren, ansonsten stirbt er. Aber wenn wir das machen, dann hat er wahrscheinlich eben nicht mehr diese ganzen Erinnerungen, in die er jetzt drankommt. Und das ist ja sozusagen die Krux und das Druckmittel, was in dieser Szene im Hintergrund immer drängt. Und ja, es ist eigentlich symptomatisch für diese ganze Staffel 4, dass sie vielleicht noch zu viel will und es eigentlich damit übertreibt.
Dem würde ich zustimmen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich finde trotzdem in dem konkreten Fall, auch wenn es zu viel Info ist, um es zu verarbeiten, thematisch finde ich, passt es ja wieder, weil ja im Prinzip bei ihm so eine Art Blockade freigelegt wird und dann gibt es ja einen Overrun an Input bzw. Output. Ja, also dass er so viel in kurzer Zeit erzählt, finde ich schon passend. Ja, auch die anderen Hybriden, das ist ja auch einfach nur Kauderwelsch, die hauen ja nonstop Info raus, ohne zu filtern. Das passt natürlich, ja. Ob das jetzt ja zu dem Zeitpunkt noch notwendig ist, das Fass komplett aufzumachen, keine Ahnung. Aber du hast recht, wahrscheinlich hat man wirklich jetzt am Schluss noch so viele Sachen einfach erklären wollen, dass die Zeit auch gar nicht gereicht hat, es anders zu machen. Ja, ich finde, wenn wir jetzt mal beim Endkampf vielleicht noch kurz bleiben, in dem ja Anders dann so ein bisschen die zentrale Rolle auch spielt, mit den, wie du gesagt hast, die Zylonen zu besiegen. Ich finde zwei Sachen. Ich finde zum einen, dass also diese Festung, sage ich mal, von Cavill schon sehr, also da hat man sich überlegt, du hast vorhin, glaube ich, James Bond erwähnt, ne? Also wie könnte jetzt so eine Festung von so einem Bösewicht im Weltraum aussehen? So machen wir das. Also erschließt sich mir auch wieder nicht, weil ansonsten alles bei den Zylonen ja sehr clean ist, ne, und sehr funktional. Warum da jetzt irgendwie so ein komisches Konstrukt sein soll? Und das andere ist, es ist mir immer auch noch nicht wirklich klar, wieso diese, es muss ja eine Unmenge, also unglaubliche Überlegenheit zahlenmäßig von Zylonen und vor allem Raidern geben, wo die eigentlich alle abgeblieben sind und die da sind, die wir auch in den Außeneinstellungen sehen, dass die sich einfach so leicht dann abschlachten lassen. Also ich finde, es geht alles in allem trotzdem ein bisschen zu einfach, wie dann gesiegt wird, auch wenn natürlich die dann irgendwann abgeschaltet werden oder sich zurückziehen. Also ich fand, die Schlacht war zwar episch, aber irgendwie auch sehr, sehr einfach zu Ende zu führen dann.
Ja, das liegt meiner Ansicht nach halt eben auch daran, dass die eigentlich für die Drehbuchautoren in dieser Staffel die Charaktere im Vordergrund standen und nicht mehr die äußere Handlung. Also es wird quasi dann eben nur nach Ausreden gesucht im Drehbuch, um die Charaktere noch in andere Situationen zu bringen, beziehungsweise bestimmte Entwicklungen, die man für die Charaktere möchte. Aber es ist sozusagen nicht so, dass es sich organisch entwickelt oder auf einer ähnlichen Ebene oder dieses zwingende Element, was wir teilweise in früheren Staffeln hatten. Also ne, wenn es darum geht, in beispielsweise Exodus, ne, in Staffel 3, also New Caprica, zu entfliehen, also wo du halt wirklich diese Dinge hast, dass man ein Schicksal eines Charakters zwingend an eine Plotentscheidung bindet. Das ist hier einfach nicht mehr da, sondern das hat Moore auch im Audiokommentar vom Finale deutlich unterstrichen. Es ging ihm quasi darum, deswegen auch diese ganzen Flashbacks zu Beginn, bevor quasi der Genozid auch stattfindet, dass man einfach wieder zurückkehrt zu den Wurzeln und noch einmal zeigt, wie die Charaktere ihren kompletten Arc über diese vier Staffeln auch führen und was sozusagen an Elementen ursprünglich da war und wie sie sich am Ende dann mit ihrem Schicksal auch arrangieren. Und insbesondere gestört hat mich das natürlich dann auch, müssen wir jetzt nochmal auf Gaius Walter zurückkommen, der dann in den letzten drei Folgen halt auch plötzlich einen Vater bekommt, der ganz fürchterlich ist, ein Lustgreis, der halt die Krankenschwestern vergrault. Dann bekommt er noch einen Jungen zur Interaktion, der so irgendwie in den Teens ist. Zuerst, als er auftauchte, habe ich gedacht, das ist sein Sohn aus irgendeiner früheren Ehe. Dann stellt sich aber heraus, dass es wohl nur ein Nachbarsjunge ist, der aber zu ihm aufschaut und ne, dem er halt mit seinen komischen philosophischen Dingen über, ja, ich bin eigentlich unersättlich und ne, egal was Ruhm oder Frauen oder Geld oder Einfluss angeht, ein bisschen den Kopf verdreht, der, ne, der aber irgendwie doch fasziniert ist von ihm. Und da wird dann halt auf einmal so eine Tiefe generiert für einen Charakter, den wir aber halt in den vorherigen Staffeln nie wirklich so kennengelernt haben. Wenn er nur irgendwo mal seinen Vater erwähnt hätte in irgendeiner der früheren Folgen, dann wäre das sicherlich etwas anderes. Aber so wirkt es, als ne, hätte man im Nachhinein noch versucht, einer Figur eine dramatische Tiefe zu geben, die sie eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht mehr gebraucht hätte, weil die Ausgangsposition ja schon so krass ist, wie in einem Shakespeare-Drama oder so, wo man halt denkt, ne, der ist Opfer seiner eigenen Arroganz, ne, und seiner eigenen Geltungssucht. Er ist einfach der Menschlichste, weil, ne, ist in der Form aber halt überhöht ohne Ende. Und das hätte ich nicht gebraucht. Und diese Elemente, die ich da eben gerade erwähnt habe in diesem Finale, die hätte man tatsächlich auch einfach weglassen können. Also ich weiß nicht, ob es in der ausgestrahlten Fassung, wie du sie gesehen hast, ob das da fehlt. Aber ich kann auf jeden Fall.
Okay. Also zumindest bei Amazon, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das vielleicht auch die Extended ist. Aber jetzt sag mal, in dem, was wir bei Amazon streamen können, ist das mit seinem Vater alles drin.
Okay. Ja, also in dem Fall auch wieder, wenn man die physikalischen Versionen sich anguckt, ist es nicht unbedingt empfehlenswert, das Finale in der langen Fassung zu gucken, weil das macht viele Dinge, glaube ich, nur noch extremer. Eine, um jetzt mal ne, wieder ein bisschen positiver auf die Sache zu blicken, was mich sehr gefreut hat, war, dass Zack Adama nochmal auftaucht, nämlich, dass wir die erste Begegnung zwischen Starbuck, Zack und Lee mitbekommen, wo er eingeladen ist zu einem Dinner und im Laufe des Dinners irgendwann Zack halt ne, den Alkohol nicht mehr standhalten kann und fast schon bewusstlos auf der Couch zusammenbricht. Und Starbuck und Lee sich noch auf eine sehr, sehr rührende und unschuldige Art und Weise näher kommen, wo man schon genau merkt, ne, da ist eine Bindung zwischen den beiden, die vielleicht auch in eine romantische Richtung gehen könnte, aber es wirkt halt sehr spielerisch und sehr, sehr warm. Ne? Also das ist so ein Ding, das wirkt dann nicht mehr forciert, sondern das tragen die Schauspieler dann wunderbar in dieser Szene. Und das ist auch so eine meiner Fazits so an dieser Staffel 4. So kritisch ich teilweise auch viele Plotentscheidungen bewerte und ne, die Einfachheit, die dahinter steht, auch kritisch sehe, sind es die Schauspieler. Immer wieder die Schauspieler, die halt hier ganz, ganz tolle Sachen leisten und die einem eben auch diese Einfachheit gerne verzeihen lassen, weil sie halt so mittlerweile eben nach 4 bis 5 Jahren eins geworden sind mit ihren Charakteren. Und das macht es für mich eben streckenweise dann auch schwierig, fast schon zwischen den Schauspielern und den Figuren zu unterscheiden, weil die, also insbesondere ne, Katie Sackhoff als Starbuck, die ist so toll. Und die kann diese Nuancen halt so fantastisch ausleuchten, ne, von dem, von der Gleichgültigkeit, ne, diesem engelshaften, ne, fast schon ätherischen Ansatz bis hin zum Starbuck, ne, der halt lustig ist und der ein Raufbold und ein Saufkopf und, ne, also dass diese Nuancen ähnlich gut wie Edward James Olmos in seiner Rolle oder Mary McDonnell als Rosalind, ne, die haben halt so ein wahnsinniges eine Bandbreite an ihrem Schauspiel, das macht es dann wirklich auch teilweise viel intensiver, diese Szenen auch zu genießen, weil sie einen halt einfach mitreißen.
Das auf jeden Fall, das ganze Ensemble, würde ich sagen, ist also schauspielerisch alles top, ja, auch wie viele Facetten wir sehen, auch jetzt, und das ist vielleicht dann auch echt nochmal ein schöner Aspekt von Staffel 4, wenn wir zum Beispiel gucken jetzt Sharon oder Boomer, ne, die Schauspielerin, die hat ja auch, die spielt ja quasi 3 oder 4 Varianten mit ganz anders unterschiedlichen Ansätzen von der gleichen Person, da finde ich auch ein paar ganz tolle Szenen dabei, bei Starbuck fand ich auch, die hat auch nochmal einen ganz tollen Auftritt, auch bei dieser Befreiungsszene im
Aufstand, wenn du auch merkst, okay, die findet es gerade richtig gut, dass sie mit Maschinengewehr hier durch die Gegend laufen kann. Eigentlich fehlt nur noch die Zigarre im Mundwinkel und dann die blüht dann nochmal richtig auf. Eigentlich kann man durch alle durchgehen. Ich finde eigentlich das Ballen toll, was die da abliefern und auch wie viel Möglichkeiten die haben, weil eigentlich auch im Verlauf der Serie fast jeder von diesen 10, sag ich mal, HauptschauspielerInnen mal so eine, zumindest eine Episode hatte, in der sie irgendwie ihre eigene Handlung hatten. Also das finde ich auf jeden Fall immer auch noch ein Highlight an der ganzen Serie und auch in der Staffel funktioniert das für mich immer noch gut. Was ich auch, um mal so ein bisschen noch mal positiv abzubiegen hinten raus, ne, was ich auch gut fand, auch wiederum am Finale, ist, dass wir schon merken, dass Sachen von Anfang bis Ende durchdacht waren. Also zum Beispiel gibt's ja diese ganze Opera House Vision, ja. Und wir haben ja ganz am Anfang auch mal drüber gesprochen, dass das CIC so wie so eine Theaterbühne ist oder wie so eine Opernbühne, in der Mitte Adama und dann seine Crew und die ZuschauerInnen drumherum. Und das wird jetzt dann nochmal auf die Spitze getrieben, weil wir ja quasi jetzt die Gegenüberstellung sehen. Ich glaube, Roslyn hat die Vision und Balta, glaube ich, auch, ne, mit dem Opera House, wo quasi Hera das Kind läuft und dann Richtung Bühne Six sich das schnappt und dann sehen wir quasi die Überschneidungen mit den Final Five, die ja dann so auf dieser Empore stehen, beziehungsweise liegen im Fall von Anders. Und das finde ich, auch wenn ich es optisch nicht so hundertprozentig gelungen finde, finde ich einfach toll, weil es halt nochmal zeigt, dass wirklich die Sachen durchgedacht sind, in zumindest in weiten Teilen, und da nochmal zu einem Ende gebracht werden. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Wobei, muss schon wieder ein bisschen Wasser in den Wein kippen, dass da Hera einfach so durchs Raumschiff rennt und immer genau zum richtigen Zeitpunkt von jemand wieder gefunden wird, ist natürlich wieder ein bisschen arg viel Vorhersehung oder göttliche Steuerung, ja. Ich wollte es einfach nochmal erwähnen, weil ich es einfach gut finde, wie das von Anfang bis Ende durchkonstruiert ist, zum Teil in der Serie.
Diese Vision mit dem Opernhaus kommt, glaube ich, in Staffel 1 zum ersten Mal vor. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich das Staffelfinale ist oder wann das zum ersten Mal auftaucht oder schon früher, aber es wird auf jeden Fall immer wieder anders gefilmt, ne? Also man merkt schon, dass sie sich quasi erst am relativ spät entschieden haben, dass die Visionen sich ja auch überlappen, ne? Also dass Präsident Roslyn und Boomer halt oder welche Version auch immer, da habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren, die dann quasi hinter Hera herlaufen und sie dann irgendwie retten und dass dann eben auch Six noch mit in dieser Vision auftaucht, die dann das Kind aufhebt, dass sich das dann in dieser finalen Montage dann auch so perfekt miteinander verzahnen lässt, das ist ein sehr, sehr schönes Konzept und ich glaube auch, dass das im Kopf halt irgendwie schon so existierte, aber es wurde halt einfach nochmal für diese Episoden auch neu gedreht, glaube ich. Und was man halt auch am Alter der Figuren auch irgendwie sieht, wenn sie dort auftauchen. Aber das stört eigentlich nicht daran. Ich finde, um mal auf diese Fortpflanzung oder das Weiterbestehen der Zylonen zu sprechen zu kommen, finde ich das schon sehr interessant, dass aus der dem Problemfeld, das nämlich dort hier eigentlich aufgemacht wird, nämlich dass Eltern mit ihren Kindern Sex haben, wenn Ty mit Six quasi ein neues Leben zeugt, das wird außer von Ellen Ty, ne, die sich darüber empört, wird das gar nicht so groß an die Glocke gehangen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was hier auftaucht. Also Inzest, diese Problematik, die sehen wir hier. Und das wäre natürlich auch ein Ding gewesen, wo man noch ein bisschen mehr sich hätte drüber auslassen können. Das ist leider dann offensichtlich auch der Kürze wahrscheinlich, ne, der Entwicklungen oder sowas dann irgendwie auch geopfert worden, dass man den Ball dann irgendwie doch in Bewegung halten musste, um zum nächsten Plotpoint zu kommen. Dann macht es natürlich auch wiederum Sinn, ne, in der Tragik, dass man sagt, ja gut, man weiß ja, dass bei Inzest auch normalerweise die Natur dafür sorgt, dass das entstandene Leben nicht unbedingt lange lebensfähig ist, wenn es denn überhaupt zur Welt kommt. Also auch da ist das Drama irgendwie sehr spannend, wenn man es genauer beleuchten wollen würde. Was als Easter Egg vielleicht noch so als Fußnote, um mal wieder ein bisschen positiver zu werden, die eine Krankenschwester, die immer in Doc Hottels Umgebung auftaucht, die sich um Roslyn kümmert und später dann eben auch um die schwangere Six beispielsweise oder um Anders in der Vorbereitung auf seine OPs, ist tatsächlich die Ehefrau im echten Leben von Jamie Bamber, dem Schauspieler von Lee Adama. Und ja, so gibt es eben auch hier immer wieder Figuren, die besetzt werden mit Schauspielern, die im echten Leben auch einen Verwandtschaftsgrad besitzen. So ist auch Hot Dog, der Vater, der dann später hier und da mal auftaucht, tatsächlich der Sohn von Edward James Olmos. Genau, also da gibt es auch hier verwandtschaftliche Grade und sowas ist natürlich, sowas kann man dann in einer letzten Staffel natürlich auch machen, ne, dass man das Ganze etwas familiärer dann auch irgendwie gestaltet, wobei er ja als Nebencharakter auch schon viel häufiger vorkam.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal dann bei Nebencharakteren. Andra ist ja Racetrack, ja, sie hat ja auch mal wieder ganz, ganz kleine Rollen und ich fand sie auch schon immer irgendwie, soweit man was mitbekommen hat, eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil ich hatte immer so das Gefühl, die steht auch mal so ein bisschen, ich glaube, man sieht sie auch öfter mal mit Flirten mit Anders und mit unterschiedlichen da. Ja, im Aufstand schlägt sie sich auf die andere Seite. Ja, was ich in dem Sinn erstmal cool fand, dass sie da noch ein bisschen mehr einen Auftritt bekommt. Aber eben auch, dass es auch nochmal ganz einfach zeigt, dass dieser Aufstand halt auch wirklich quer durch die Crew oder quer durch die Menschheit geht. Und dass es jetzt nicht einfach so war, dass in dem Aufstand wir nur Leute gesehen haben, abgesehen von Gator und Sarek, die wir vorher eh noch nie gesehen hatten. Ja, sondern dass es wirklich auch Charaktere, von denen wir uns vielleicht gewünscht hätten, dass sie auf der anderen Seite bleiben, zeigt. Das fand ich ganz cool. Und ich hatte auch überlegt, ist sie vielleicht da auf der Seite, weil sie auch ein bisschen sich nicht so richtig akzeptiert gefühlt hat. Aber vielleicht habe ich da zu viel reininterpretiert. Mir ist nur, wie gesagt, aufgefallen, dass sie immer mal wieder in den letzten Staffeln so Szenen hatte, wo sie mal mit Chief, mal mit Anders und ich weiß gar nicht, mit Lee. Auf jeden Fall, sie war immer, ich glaube auch beim Poker oder sowas, immer gut dabei. Aber hat es nie geschafft, ja, in den direkten Kreis mit reinzukommen. Ja.
Ja, obwohl sie ja diejenige ist, die tatsächlich dann zwar schon schwer verwundet in ihrem Raptor sitzt, und in dem Moment ihres Todes dann diese neuen Nukes quasi startet, die dann auch den Hub zur Explosion bringen am Ende des Tages. Also von daher ist sie doch wichtiger, als man es vielleicht vermutet hätte. Auch wenn es natürlich sehr einfach ist, dass dann plötzlich die Bewaffnung von einem kleinen Raptor ausreicht, um dieses ganze riesige Schiff dann zur Explosion zu bringen. Aber ja.
Das ist ja ein Sci-Fi-Trope schlechthin. Genau. Ja. Also ich meine, von meiner Seite aus gibt's noch viele, viele andere kleine Sachen, aber ich würde vielleicht mal so Richtung Finale einbiegen, weil ich finde, wir haben es jetzt ja schon öfter mal irgendwie angesprochen bei den anderen Themen. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig, was ich von der ganzen behalten soll. Ja. Also ich meine, zum einen ich habe kein Problem damit, ja, dass das alles doch sehr religiös aufgelöst wird, ne, dass wir quasi Gott haben und der hat dann seine Botschafter oder Engel oder wie auch immer, die jetzt im Nachhinein, wie wir feststellen, doch alles irgendwie geleitet haben und aus irgendeinem Grund das so eine Art Zyklus haben wollen, ja, dass die Sachen, die schon passiert sind, sich wiederholen und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich das irgendwie doch sehr einfach, ja, und ich möchte mal einen Vergleich machen. Ich weiß nicht, ob du Der dunkle Turm gelesen hast von Stephen King. Falls nicht, möchte ich jetzt das Ende nicht spoilen, aber ich sag mal so, da wird das Thema, dass sich alles im Rad dreht und dass die Dinge sich wiederholen, für mich viel, viel interessanter gestaltet, weil einfach nur zu sagen, da gibt's halt irgendeine Entität, die sich das so ausdenkt und deswegen wird das jetzt alles so gemacht und deswegen werden die Figuren wie Schachfiguren dahin bewegt. Keine Ahnung, ich fand, das hat von vielen Sachen, die wir vorher gesehen haben, so ein bisschen den interessanten Twist rausgenommen und jetzt nicht wegen dem Thema Religion, sondern einfach, weil ich es eine viel zu einfache Erklärung fand, hat mich da so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Ich hätte mir mit Zeitreise, mit Paralleluniversen, was ich mir da alles hätte vorstellen können als Erklärung. Aber das war für mich so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, nicht die beste Lösung. Wie war es bei dir?
Ja, mich hat es vor allen Dingen im Anführungszeichen im negativen Sinne wieder an die Matrix-Trilogie oder damals war es ja noch eine Trilogie erinnert, die ja dann im letzten Teil das auch so auflösen, ne, nach dem Motto, wir haben jetzt mehrere Durchläufe gemacht und irgendwie, ne, es macht uns das Spaß, das zu beobachten. Also, ne, es kommt auf etwas Gleiches raus. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, der Kreislauf physikalisch gesehen ist auch immer so, dass die Energie nie verloren geht, sondern sie wird immer nur umgeleitet im System. Und so könnte man vielleicht halt auch so im Großen und Ganzen betrachtet diesen Kreislauf von Vergehen, Auferstehen dort einbetten und sagen, okay, das ist so eine übergesetztes Naturgesetz, das sich dann sozusagen auch bei den Lebewesen widerspiegelt. Aber ich sehe das genauso wie du, das habe ich anfangs ja auch schon gesagt, das ist sehr, sehr einfach, dieses mythologische Element so aufzulösen. Ich hätte es aber, glaube ich, auch, und da ist dann wieder die Widersprüchlichkeit in der Wahrnehmung, ich hätte es wahrscheinlich auch genauso problematisch gefunden, wenn man es wie bei Lost gemacht hätte, wo man halt einfach über die Länge von 6 Staffeln halt 5 oder 6 verschiedene Heringe auslegt und dann keinen am Ende des Tages wirklich überzeugend zu Ende erzählt. Von daher muss man es, glaube ich, dann auch der Serie zumindest positiv anlassen oder anrechnen, dass sie das versucht, ein Ende zu finden. Auch wenn es, wie ich eingangs eben auch schon gesagt habe, für mich viel zu sanft ist für die meisten Charaktere und ich dieses Happy End manchen auch überhaupt nicht, wie Baltar zum Beispiel, gönne. Wohingegen andere Charaktere wie Gator zum Beispiel eben ihr vorzeitiges entwickeln, in einen Antagonisten finden und die dann halt einfach als Kanonenfutter verballert werden. Aber gut, das sind vielleicht dann auch wieder nur subjektive Wahrnehmungen und sollten dann vielleicht eine Endbewertung, eine objektivere Betrachtung der ganzen Materie auch nicht zu sehr färben.
Ja, du hast recht, ist natürlich schwierig, ne? Weil wenn gar nichts aufgelöst wäre, hätten wir uns alle beschwert, dass es in der Luft hängt. Zeitreisen hätte ich wahrscheinlich gesagt, wurde auch schon 20 Mal gemacht und Paralleluniversen auch. Also es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, das da nicht zu machen. Und ich meine, so gesehen muss man sagen, finde ich es ja schon fast wieder mutig, dann wirklich das durchzuziehen mit Gott und Engel. Weil wahrscheinlich in vielen anderen hätte man doch versucht, irgendwie eine Lösung, die, ja, ich weiß nicht, rational ist das falsche Wort, aber zumindest nicht sich dieses Themas irgendwie bedient oder diesen wirklich sprichwörtlichen Deus Ex Machina da hervorholt. Ich weiß nicht, nur insgesamt, vielleicht auch einfach, weil vorher so viele Sachen eben mit dieser griechischen Mythologie so ein bisschen, ne, und anderen Sachen, da hätte ich mir einfach noch gewünscht, dass da irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen was von auftaucht oder auch einfach, ich stehe halt auch einfach so, zum Beispiel, ich finde bei Prometheus, ja, bei Alien, ich mag das irgendwie, ja, wenn auf einmal so, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch ein paar von unseren, sage ich schon, ja, von den flotten Wracks irgendwo auf der Erde noch gelandet wären und dann quasi, wenn wir ganz am Ende jetzt so ein bisschen wieder in der Jetztzeit, ja, dann der Twist wäre, dass wir zwar unsere Gesellschaft, aber vielleicht irgendwo ist noch mal so ein Wrack, was entdeckt wird oder sowas, ja, das hätte mir noch ganz gut gefallen. Aber gut, das ist so persönliche Vorlieben, da kann ja niemand was für. Dann.
So ein bisschen Planet der Affen-Finalszene.
Genau, ja. Ich versuche jetzt mal so noch mal Fazit von Staffel 4, weil wir jetzt auch sehr viel kritisiert haben, ja, möchte ich eigentlich schon noch mal am Ende dann bisschen das Positive verfolgen. Ich finde es immer noch, ich war wirklich über 3/4 der Staffel extrem gut unterhalten und gepackt, ja. Hinten raus fand ich, wie ich eingangs gesagt habe, dann ein paar Sachen nicht mehr ganz so gut, aber insgesamt für mich immer noch, auch mit Staffel 4 ist Battlestar Galactica jetzt in der Nachbetrachtung besser als fast alles andere, was ich jetzt in dem Bereich gesehen habe. Auch die Tatsache, dass es so viel zu diskutieren gibt und dass ich mir vorstellen kann, ich gucke das Ganze jetzt nochmal an und entdecke wieder auch nochmal Neues, das spricht halt auch einfach für die ganze Qualität, die dahinter steckt und für die Ideen, die da reingeflossen sind. Also ich bin immer noch extremst begeistert von der ganzen Sache.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon jetzt deutlich gemacht, ne, für mich ist Staffel 4 ein Dämpfer. Leider, aber das liegt halt einfach daran, dass ich glaube, die Mischung macht's halt irgendwie in diesem Fall auch aus. In den Staffeln 2 und 3 und in Teilen auch in 1 einfach viel besser funktioniert, was halt den Bezug, ne, einmal zu unserer Gesellschaftsrelevanz in der heutigen beziehungsweise also mit zeitlosen Themen im Umgang betrifft und am Ende des Tages halt in der Staffel 4, dass alles ein bisschen sehr stark zurückgefahren wird für mein Verhältnis. Und klar, mit der schwerpunktmäßigen Ausrichtung auf die religiösen Thematiken kann man dann auch sagen, okay, am Ende ist ja dieser Monotheismus, der da gefahren wird, ja das Konzept, was die Zylonen am Anfang verfolgen. Denn die Kolonien hatten ja dann doch immer ein Mehrgötterglauben, den sie halt praktiziert haben. Und in der Hinsicht ist es natürlich schon interessant, dass am Ende dann alles wieder auf diesen einen Gott hinausläuft. Auch wenn das immer mal wieder in Frage gestellt wird und dann auch Nihilismus nach vorne geht, ne? Also nicht nur in der Art, wie manche Charaktere auf die Situation reagieren, in die sie geworfen werden, sondern dass ja auch Baltar irgendwie eben als Spiegelbild von einer Erlöserfigur immer wieder herangezogen wird, teilweise eben auch sehr wörtlich und ne, in diesem Sinne. Es ist aber halt eben so, dass diese Wirkung, glaube ich, die hat sehr, sehr viel auch mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Ne? Also deswegen gibt es sehr, sehr viele Leute, die halt auch, wenn man sich die Reaktionen der Zuschauer mal zu Gemüte führt zur damaligen Zeit, die das Staffelfinale halt auch fantastisch fanden, weil sie gerade diese Rückkehr zu der Zeit auf Caprica, also bevor der Genozid stattfand, das finden sie eben sehr, sehr spannend. Und diese ganzen Rückblenden, die dort vorkommen und dann eben auch diese Klammer schließen zum Piloten, genau das finden sie halt als sehr, sehr starkes Element und verzeihen dann viele Dinge, die in der Präsenzhandlung am Ende der Reise der Galaktika dann vielleicht ein bisschen mit dem groben Pinselstrich gezeichnet wurden.
Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gab ja dann auch den Versuch, genau diese Zeit, ne, mit Caprica noch mal ein bisschen weiter zu beleuchten. Das war nicht so erfolgreich und wurde dann wieder eingestellt.
Ja, leider nach einer Staffel schon. Also und das ist halt tatsächlich so, dass Ronald D. Moore während Staffel 4 entstand. Das führte halt auch sehr, sehr deutlich aus, bereits an drei anderen Projekten beteiligt war. Das heißt, leider ist es wohl unterm Strich auch so, dass natürlich kreative Energie, wenn sie nicht fokussiert mehr ist auf ein Projekt, manchmal auch ein bisschen leidet. Und das ist ja auch so das Fazit, was ich halt hier für mich rausgezogen habe. Er war zu dem Zeitpunkt halt schon an Caprica dran, wie du schon richtig sagst. Er hat auch ein Drehbuchentwurf zu iRobot 2 geschrieben, also einem Film mit Will Smith aus den 2000ern. Und er hat noch eine weitere Serie entwickelt, Virtuality heißt sie, die leider nicht über einen Pilotfilm hinauskam, aber auch dafür hatte er bereits wieder viele Monate investiert. Und da sieht man eben, was halt immer so ist, ne? Wenn man ein erfolgreiches Projekt hat und das abschließt, dann möchte man als Kreativer natürlich auch direkt diese Situation des Hochs, und Galactica hat ja viele Preise gewonnen, nicht nur, dass sie sehr, sehr tolle Einschaltquoten hatte und eine große Fangemeinde, sondern da wollte er natürlich halt dann eben auch diese Energie, die sich daraus im Schneeballprinzip entwickelt, nutzen, um weiter in seine eigene kreative Zukunft auch zu planen. Und da fing er dann halt an, vielleicht auch ähnlich wie die Macher von Game of Thrones, sich dann irgendwann auch auf andere Projekte ein bisschen mehr zu stürzen. Und ich finde, das merkt man dann halt eben leider auch am Ende des Tages so ein bisschen.
Ja, und vielleicht ist es ja auch wirklich so, ich meine, wir haben ganz am Anfang in unserem Piloten ja auch drüber gesprochen, ne, wie viel quasi Idee oder Konzeption reingeflossen ist in das ganze Setting und auch die Learnings aus Star Trek und was er alles anders und besser machen wollte. Und vielleicht sind es auch einfach zwei unterschiedliche Skills, ne, quasi sich eine Welt auszudenken und die aufzubauen und zu erzählen und dann gerade bei einer Serie das Ganze zuzumachen, ist, deswegen läuft es vielleicht oft so schief, ne, ist wirklich noch mal schwieriger, als was aufzumachen. Ja, weil, ja,
Du kannst es vor allem nie allen Leuten recht machen.
Ja, genau.
Das ist ja der Punkt an der Sache.
Genau, egal was jetzt quasi die Auflösung gewesen wäre, ne, irgendjemand wäre immer unzufrieden. Wir haben jetzt ja schon mal ein paar mögliche Optionen durchgesprochen, die vielleicht auch alle nicht befriedigend wären. Ja, deswegen würde ich mal sagen, immer positiv denken, es ist so viel Wundervolles in dieser Serie. Ja.
Genau, genau.
Lassen wir uns jetzt das Staffelfinale, wenn es jetzt vielleicht nicht für alle perfekt ist, jetzt nicht hundertprozentig das Ganze runterziehen, sondern lass uns mal direkt, wir haben ja gesagt, wir machen mal so ein bisschen Top und Flop, ja, um auch nochmal über das Ganze komplett zu schauen und da nochmal reinspringen, weil wir hatten jetzt ja jeder, ich hatte ja diese flotte Idee, komm, lass uns mal jeder irgendwie unsere Top 3 Momente, Top 3 Charaktere, Top 3 Folgen, aber auch unsere Flop 3 zusammenpacken, um da nochmal so ein bisschen Schlussfazit zu machen. Aber vorher, Thilo, während ich das sage, wir hatten ja noch die Hausaufgabe, unsere Lieblingsfolge von Staffel 4. Jetzt hätte es schon wieder fast vergessen. Bevor wir unseren Top und Flop, lasst uns vielleicht nochmal kurz überlegen, was uns denn in Staffel 4 so die Lieblingsfolgen waren. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse hier. Und fange einfach mal an. Meine Lieblingsfolge ist auf jeden Fall Blood on the Scales. Ja, fand ich von allem mit das Beste. Ich habe noch 2, 3 andere, die dann so hinten dran folgen, aber Blood on the Scales war für mich so das Highlight der Folge, der Staffel.
Also meine Lieblingsfolge von Staffel 4 ist auf jeden Fall, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, Das verlorene Paradies, No Exit heißt sie, Folge 15. Eben genau, weil Alan Tai wiederkommt und sie wahnsinnig viel Tiefe bekommt in der Interaktion mit Cavill. Das hatte ich ja alles auch schon ausgeführt. Gerade auch, weil es visuell von der Erzählstruktur sehr spannend ist. Es ist nämlich keine rein linear verlaufende Handlung, sondern wir haben immer wieder diese Rückblenden, die das Schicksal von Alan Tai erzählen, nämlich 6 und 4 Monate vor dieser Enders-OP-Geschichte. Das ist für mich ein Highlight, weil es halt versucht, wie ich finde, gelungener eine Backstory aufzubauen, wie das beispielsweise für Gaius Baltar im Staffelfinale irgendwie passiert. Und gerade auch das hervorragende Schauspiel von Kate Vernon, die kann halt wirklich alle Dinge, die Mütterlichkeit ausdrücken, hier nochmal wirklich nach vorne stellen. Also das ist für mich toll. Und es gibt auch eine Veränderung, weil nämlich in dieser Folge der Vorspann ein anderer ist. Wir haben nämlich nicht mehr das ursprüngliche, was wir quasi seit der ersten Staffel hatten, diesen Opener, sondern wir haben einen Rückblick, der sich nur auf die Zylonen bezieht. Also dass es nicht dann eben am Ende heißt, irgendwie die Zylonen haben einen Plan oder sowas, ne? Sondern hier heißt es halt irgendwie, wer die Final Four sind, und dann eine wurde geopfert. Und dann beginnt sozusagen dieser Rückblick auf Alan. Das fand ich von den Machern her ein kleines Meisterwerk.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, kann ich mich erinnern, dass tatsächlich das Intro da anders ist. Ne? Das geht fast ein bisschen unter, weil ich auch jemand bin, der das Intro dann vielleicht nutzt, um nochmal schnell einen Kaffee oder beziehungsweise einen Tee zu machen. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass da dieser Satz stand. Ja, auch eine sehr schöne Folge, auf jeden Fall. Und Ellen, also Top-Rolle, Top-Schauspielerin, haben wir ja auch schon gesagt.
Ne? Ja, weil sie halt auch diese Diskussion macht. Ne? Also, dass freier Wille ein Geschenk ist, und Kreativität und Liebe, ne, dass es eben keine Limitierung darstellt, sondern diese menschlichen Eigenschaften, die sie sozusagen auch den ihren Kindern in Anführungszeichen hat angedeihen lassen, dass die eigentlich der Schlüssel sind zu einem erfüllten Leben und zur Wahrnehmung von vielen kleinen Wundern im Alltag. Etwas, das Cavill in seinem allumfassenden Größenwahn ja komplett überhaupt nicht wahrnehmen kann.
Siehst du, gibt auf jeden Fall schon mal ein paar gute Folgen, weil Sometimes a Great Nation wird ja auch oft genannt, ne? Und dann, ich hatte noch ein paar andere auf der Longlist, aber ich glaube, da haben wir ganz gute 2 rausgepickt. Ja, dann jetzt aber zu unseren Listen. Und wir fangen mal unten an, dass wir auf einem High enden können. Wir fangen mal mit den Flop 3 an, ja. 3 Dinge, die uns aus welchen Gründen auch immer an Battlestar nicht so gefallen haben. Ich fange mal an mit Punkt 3, dann kannst du deinen Punkt 3 raushauen. Bei mir ist jetzt eher Meta. Ich finde es leider, diese lieblose Behandlung, ja, die gerade bei den Streaming-Anbietern ist, bei Peacock, denen ja die Brand eigentlich gehört, bei Amazon, finde ich traurig, weil es ist schwierig rauszufinden, was du überhaupt gucken musst. Die Sonderfolgen sind nicht zu finden vernünftig. Es gibt keine Subtitles, was ich nervig finde. Und ich stehe weiterhin dazu. Ich habe es jetzt auf verschiedenen Fernsehern ausprobiert. Ich finde, die Tonabmischung ist grauenhaft. Ja, es ist
es ist manchmal wirklich, wenn viel Musik und Hintergrundgeräusche ist, kaum zu verstehen, was die Leute sagen. Das nervt mich und genauso nervt mich, ich erweitere den Punkt noch, das Franchise, dass es so ein bisschen untergegangen ist. Es gab ja mal eine Brettspiellizenz, es gab eine Computerspiellizenz und es gibt eigentlich fast nichts mehr. Modelle und so weiter, extrem schwer zu finden und das finde ich ein bisschen schade, dass es so in Vergessenheit gerät.
Ja, das stimmt. Das haben wir ja versucht mit unserem Rewatch jetzt für die Popkultur und die Relevanz wieder nach vorne zu ziehen. Also ne, jetzt kümmert euch drum, holt wieder die Lizenzen raus und produziert endlich wieder ein bisschen Merch zu der Serie. Es lohnt sich. Es ist qualitativ wirklich ganz, ganz weit oben. Jetzt mal ernsthaft. Das sehe ich natürlich ähnlich. Also mein Flop 3 sieht ein bisschen anders aus. Ich habe mich tatsächlich irgendwie mehr auf die Charaktere, glaube ich, eingeschossen. Ich kann das total nachvollziehen, gerade auch, weil es ja von etlichen Episoden wirklich Extended Versions auch gibt, die halt über die Streaming-Anbieter nicht verfügbar sind. Was du schon angesprochen hast, die Abmischung des Tons im Stereo ist teilweise wirklich grottig. Deswegen allen Leuten, die da irgendwie Interesse dran haben, kann ich halt immer nur die DVD oder Blu-ray-Boxen empfehlen, weil die genau diese Einschränkungen halt einfach nicht haben. Da bleibt aber dann eben trotzdem noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf, glaube ich. Und ich kann es mir auch nicht erklären, wo da im Hintergrund rechtemäßig vielleicht die Probleme sitzen, die das irgendwie nicht ermöglichen, dass Peacock da oder man halt irgendwie in Deutschland in einem Streaming-Anbieter das dann wirklich auch mal qualitativ so astrein präsentiert, wie das halt einfach möglich ist. Ja, mein Flop 3 ist, sind für mich die Nebencharaktere, von denen, also gerade die Crews um die Raider und Viper-Piloten, die wir im Hintergrund halt immer so mitlaufen haben. Und das meine ich nicht, weil sie schlecht gespielt sind, sondern die sind alle schon charismatisch besetzt, so dass man sie auch charakteristisch im Hintergrund, also im eigenen Bewusstsein immer im Hintergrund behält und wiedererkennt. Aber es wird ein bisschen zu wenig aus ihnen gemacht. Also wir haben halt, und das ist immer so ein Kritikpunkt, natürlich immer im Vordergrund die beiden Adamas und auf der anderen Seite eben Roslin. Und dann kommen halt in den Staffel 3, spätestens Staffel 4 halt die ganzen Zylonen noch dazu. Vielleicht sind das auch zu viele, dass sich halt bei den, in Anführungszeichen, den Geflüchteten an Bord der Galactica halt alle Machtpositionen immer im selben Drei- oder Vierer-Konstellationen bewegen, das ist nicht unbedingt eine große Stärke der Serie. Und wir haben halt tatsächlich eben diese ganzen Piloten auch etabliert aus denen wird meiner Ansicht nach auch viel zu wenig gemacht. Vielleicht hätte es eben auch, oder ist es die Ausrichtung spätestens ab dem Ende von Staffel 3 dann auch gewesen, sich da nicht mehr groß drum zu kümmern, sondern ne, halt nur noch um die Kerncharaktere und die weiter auszuführen in ihren Entwicklungen. Aber es wäre natürlich toll gewesen, wenn man ähnlich wie, ich komme natürlich aus dem Argumentation so ein bisschen aus dem Star Wars Universum, dort hätte man ja spiegelbildlich irgendwie den Klonen etwas mehr Charakter auch angedeihen lassen. Und so hätte ich das halt auch schön gefunden, wenn man in Anführungszeichen dem Fußvolk, also denen, die sozusagen ihr Leben tagtäglich halt aufs Spiel setzen, wenn man da nicht nur Lee und Starbuck und vielleicht noch Boomer, wenn man da auch noch andere Piloten gehabt hätte, die ein bisschen mehr nach vorne gekommen wären. Vielleicht auch dort irgendwie eine Love Story, vielleicht auch gleichgeschlechtlicher Natur oder sowas hätte einbauen können. Das wäre mit Sicherheit möglich gewesen, auch in den späteren Staffeln. Und weil das für mich dann eben auch die Atmosphäre ist, denn ne, es wird ja immer davon gesprochen, dass wir eine ganze Flotte haben, ne, mit sehr vielen Zivilisten, aber wir haben halt eben auch große Schiffe, die unterschiedliche Rollen erfüllen. Und so haben wir halt nicht nur die Thylium-Transporter, die für den Treibstoff zuständig sind, sondern wir haben ja auch Schiffe, die Wasserproduktion antreiben. Wir haben welche, die Lebensmittel herstellen. Das wird in der Staffel 1 alles mal, ne, angetippt und wird dann halt später nicht mehr durchdekliniert. Und da finde ich halt auch, das nehme ich dann auch mit in diesen Bereich der Nebencharaktere, wo man dann denkt, um diese Welt noch tausendmal vielschichtiger machen zu können, hätte ich mir da ein bisschen mehr Integration gewünscht.
Ja, vor allem mit dem Schiffen jetzt, wo du das sagst, hast recht, weil da hätte man schon noch vieles zeigen können, ne? Am Anfang sehen wir ein bisschen paar interessante Sachen von diesem Cloud 9 oder so, und da hätte ich mir auch vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man von Schiffen noch sieht, ja. Ja, da passt mein Punkt 2, glaube ich, ganz gut dazu. Wir haben es auch schon öfter besprochen. Ich finde leider, oftmals haben die Dinge irgendwie zu wenig Konsequenz. Also es passieren Dinge, fast in jeder Staffel eigentlich, ja, wo du denkst, die müssten eigentlich einen riesen Impact auf die betroffenen Personen haben. Das geht dann eine Folge lang, vielleicht mal anderthalb Folgen lang, und danach ist das Thema schon wieder vergessen und hat überhaupt gar keinen Impact mehr. Was sie ja, finde ich, zum Beispiel, wenn es ums Physikalische geht, viel besser lösen. Ja, man sieht, wie die Galaktika über die Folgen hin verfällt, und den ganzen Impact und so weiter. Aber wenn es darum geht, dass, keine Ahnung, Personen miteinander Probleme haben, Todesfälle, Feindschaften und so weiter, das trägt immer genauso lang, wie die Folge es braucht. Und oftmals danach verschwindet es wieder. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Hm.
Ja, insbesondere aufgefallen ist mir das bei Kelly, dass ihr Tod auf der Galaktika ja erstmal überhaupt nicht nachgeforscht wird. Also ne, ein Ding, was in früheren Staffeln halt immer Thema war, ne, wenn du Aktion, Reaktion, wenn du etwas machst, dann hat das immer Konsequenzen. Der wird halt hier selbst bei einem Todesfall aus Plot Convenience halt erstmal einfach links liegen gelassen, bis es dann eben zu dem Reveal im Finale kommt und Tori dann an den Händen von Galen stirbt. Ja, und das bringt mich halt irgendwie auch zu meinem Flop 2 Moment, weil für mich ist es eindeutig, wie mit Kelly umgegangen wird. Ich hatte das ja schon gesagt, aber ich finde es sehr, sehr traurig, dass sie ist ja quasi nur eine Ersatzliebschaft, die Galen bekommt, nachdem die Geschichte mit Boomer halt auseinandergegangen ist oder mit Sharon Valeri oder welche Iteration es eben auch immer ist. Und sie darf sich halt meiner Ansicht nach nur in diesem schrecklichen Klischee-Frauenbild suhlen und nicht nur, wie die beiden zusammenkommen, wenn man sich da mal zurückerinnert, ne, er schlägt sie ja zu Brei sozusagen, ne, und dann ist sie immer noch, selbst wenn sie halt das erste Mal widersprechen kann, ist sie immer noch wie ein treuer Hund, der Galen irgendwie mit großen, runden Augen anblickt und sagt, ja, ach, ich habe immer was für dich empfunden oder irgendwie sowas. Und da läuft es einem irgendwie kalt den Rücken hinunter. Das ist ein ganz, ganz schlimm gezeichneter Charakter und ich weiß auch nicht, wie man das über so viele Staffeln sehenden Auges weiterverfolgt hat.
Es wurde es nochmal so zusammenfasst auf jeden Fall. Ja, im Einzelnen habe ich das gar nicht so richtig hundertprozentig so wahrgenommen, außer jetzt am Ende, wo ich auch fand, ja, sie stirbt und scheinbar kümmert es niemanden. Ja, da hast du recht. Mein Punkt 1, ich glaube, da müssen wir gar nicht zu sagen, das haben wir jetzt beim Ende schon öfter mitdiskutiert und vielleicht geprägt von der Aktualität, aber ich fand, nicht das Ende, aber ich fand diesen Engelsaspekt, der ist bei mir auf der Top 1 gelandet. Vor allem ganz am Schluss, wenn dann wir nochmal in der Gegenwart sind oder Six und Balta sehen, das fand ich, das war zu viel für mich in dem Moment irgendwie.
Das ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Dieser Engelsaspekt, das ist halt eben, ne, man akzeptiert es oder nicht, weil das hat halt einfach so viel mit dem Handlungsausgang zu tun. Es ist echt schwierig zu sagen, wie man das, da kann man auch irgendwie gar nichts dagegen.
Ich habe auch überlegt, sollte es meine Top 1 sein, weil es ein bisschen redundant ist, aber wenn ich überlegt habe, was hat mich jetzt wirklich am meisten gestört, keine Ahnung, vielleicht in einem halben Jahr habe ich andere Sachen, aber das war jetzt genau der Punkt, der bei mir oben gelandet ist.
Ja, also bei mir ist der Punkt 1 immer noch, und das mag jetzt auch ein bisschen etwas merkwürdig klingen, aber für mich ist es, wie man mit der Pegasus-Crew umgegangen ist. Die nicht nur perfekt besetzt waren, auch die Nebenfiguren, die durchaus sehr, sehr zwiespältig waren, die aber eigentlich direkt, um dann ne, für das Kommando von Di Adama Platz zu machen, die ganzen starken Charakterköpfe die werden einfach in Klischee-Monster relativ schnell umgewandelt, die man dann auch über die Klinge springen lassen kann. Und insbesondere, ne, in Anführungszeichen, eben das Erbe von Admiral Kane weiterzutragen über noch ein paar mehr Folgen, das hätte ich mir sehr gewünscht. Und das hätte auch, glaube ich, sehr viel Tiefe mit in Staffel 3 auch noch mit reingebracht. Aber hätte natürlich eine komplett anderes Writing irgendwie auch Bedarf. Und das Fehlen von diesen Charakteren ist auch wieder gekünstelt, weil das natürlich den Charakter eines Flop wieder in quasi umkehrt, nämlich in das, was ich selber als wünschenswert gesehen hätte. Aber ja, das unterstreicht einfach auch nur nochmal die positive Bewertung von der ganzen Serie für mich. Man hat wirklich Probleme, da etwas Singuläres herauszufiltern, wo man dann einfach auch sagt, okay, das ist für mich irgendwie so ein absolutes No-Go, sondern man sieht halt einfach immer nur Dinge, die man noch besser hätte machen können.
Jetzt ist Ende mit der Meckerei, weil jetzt kommen nur noch die positiven Sachen. Genau. Die passen nämlich direkt. Top 3 Charaktere fangen wir an. Ich habe auf Platz 3 Admiral Kane, weil du sie gerade erwähnt hast. Sie hat nur wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle in den 4 Staffeln, aber ist natürlich jetzt, ich wollte sie auf der Liste haben, es gibt noch viele andere tolle, aber ich fand einfach diesen ganzen Auftritt von ihr und ihrer Crew, diese Rivalität mit Adama, dann später, wenn wir noch mal ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit und ihre Hintergründe erfahren und so weiter, ich fand einfach einen ganz, ganz tollen Charakter.
Ja, bei mir, wenn wir wieder hinten anfangen, dann ist es tatsächlich Laura Roslin und ich muss dann also direkt auch irgendwie den Admiral Adama als Platz 2 irgendwie mitnehmen, weil die beiden sind für mich einfach wunderbar verbunden. Die Entscheidung, ein Liebespaar zu zeichnen, das sich behutsam aus Antagonisten entwickelt und dann zusätzlich noch diesen Altersaspekt damit reinzunehmen, den Aspekt des Sterbens, des Vergehens, des Verfalls, so zu thematisieren, wie die Serie das macht, finde ich herausragend. Und es gibt meiner Ansicht nach, ich kann jetzt nicht für mich beanspruchen, dass ich alles gesehen habe in den letzten 20 Jahren, aber es gibt wenig Vergleichbares, was auch tatsächlich Meriten in aller Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit verdient, wie eine Kombination aus diesen beiden Charakteren. Und wenn man dann noch das Meisterstück vollbringt, die so perfekt zu besetzen, mit Mary McDonnell und Edward James Olmos, dann ist das auf jeden Fall Top 2 und 3 meiner Dreierliste wert. Denn die sind wirklich singulär in ihrer Leistung.
Ja, da kann ich eigentlich gar nichts Gegenteiliges sagen. Und ich, ja, natürlich habe ich auch überlegt, Adama, aber dann habe ich gehofft, dass du ihn eh nennst. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen. Deswegen bei mir auf Platz 2, nachdem du deinen Platz 2 schon genannt hast, aber bei mir ist Saul Tai auf Platz 2. Weil ich finde, am Anfang bin ich nicht so richtig warm mit ihm geworden. Er war so ein bisschen so weinerlich, fand aber dann erstens auf New Caprica als quasi Resistance Leader, ja, wo er schon die krasse Entscheidung hatte, seine Frau zu vergiften, ja, wo wir aber schon gemerkt haben bei ihm, wie hoch halt bei ihm dieses Pflichtgefühl und auch seine Rolle steht. Und das hat für mich dann jetzt nochmal in Staffel 4 wirklich nochmal was dazu bekommen, weil ich finde, wie er damit umgeht, dass er einer der Final Five ist, aber das eigentlich, er struggelt auch am Anfang damit, aber er bleibt eigentlich die ganze Zeit immer noch Soldat oder General, ja, und sieht alles eigentlich unter dem Gesichtspunkt, okay, ich bin der Exo der Galaktika, ich muss der Menschheit helfen und ich muss auch meinem Admiral und dem Schiff helfen. Und das fand ich einfach nochmal eine tolle Entwicklung bei ihm und ja, ihn als Charakter, weil er hat so viele Sachen dann durchmachen müssen, ja, und auch für ihn selbst dieser Kampf, wenn er erkennt, oh Gott, ich bin das, was ich die ganze Zeit eigentlich bekämpft habe, bin ich, ja, und trotzdem, und das fand ich auch so toll, fasst er dann seinen Mut zusammen und geht zu Adama und beichtet es ihm sozusagen, um dann damit eben auch möglich zu machen, dass er quasi als Faustpfand in dieser Verhandlung oder in dem Kampf gegen die Zylonen gehandelt werden kann, fand ich einfach ganz toll und ich fand ihn richtig gut.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe da auch keine großen Kritikpunkte, außer vielleicht, dass er am Ende in Staffel 4 natürlich dann auch, dass man vielleicht nicht mehr so ganz genau wusste, was man mit ihm anstellt. Aber ja, diese Freundschaft, die er zu Adama entwickelt über all die Jahrzehnte, die sie sich kennen, vom jungen Mann bis hin zum, oder Piloten halt einfach hier, ne, bis zu ihrem Finale in dieser vierten Staffel. Und dass er das höher einschätzt als jegliche Bindung unter den Zylonen, ne, also sogar zu seiner Ellen, das habe ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen können, aber ist dann halt eine kreative Entscheidung, ne, die man einfach so hinnehmen muss. Er ist natürlich auch perfekt besetzt. Ne? Michael Hogan macht eine hervorragende Sache daraus und ich glaube, nicht viele Leute könnten ja irgendwie schreiend und durch die Gegend laufen und sich in einem Pub besaufen und ne, dann halt immer noch so charismatisch wirken, wie er das tut in vielerlei Szenen. Und ja, ist schon, er ist halt so ein echter Kommisskopf, ne? Den möchte man, glaube ich, nicht als Vorgesetzten haben, wenn man Wehrdienst macht. Aber ja, er hat auch sehr, sehr viel ja, Eigenschaften, die man durchaus nachvollziehen kann, die nicht nur weinerlich sind, sondern die ihn ja auch in diese existenzielle Krise hineinstürzen, wie du schon gesagt hast, wenn er dann realisiert, dass er dasjenige ist, was er über Jahrzehnte gehasst hat. Und ist in der Hinsicht natürlich auch ein sehr, sehr schöner Spiegel für den Zuschauer, weil man ja einfach manchmal sich mit unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen muss, die man vielleicht nicht für sich jemals hätte annehmen wollen. Und in der Hinsicht auch wieder ein sehr vielschichtiger Charakter, der durchaus auch eine Platzierung so hoch in deinen bei den Charakteren wirklich ja zur Folge haben sollte, auf jeden Fall.
Dann bin ich mal gespannt, was du Platz 1 sagst. Vielleicht nicht die große Überraschung und mit Sicherheit nicht wegen Sympathie, aber Gaius Baltar ist für mich trotzdem die Nummer 1 in den Charakteren. Ich finde einfach, wir haben schon so viel über ihn gesprochen, das rechtfertigt einfach, dass er da ist. Und jetzt haben wir für Staffel 4 gibt es ein paar Abzüge, ansonsten ist für mich einfach so zum Teil, ja, diese Mischung aus Komik, ja, Tragik, dann dieser unfreiwillige Bösewicht, dieser Opportunist, ich finde einfach, der hat die ganze Bandbreite, der wird auch so toll gespielt, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe ihn am meisten sozusagen in Anführungszeichen genossen in der ganzen Serie nach wie vor.
Und auch hier merkt der geneigte Zuschauer, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, dass wir uns auch wieder perfekt ergänzen, weil mein Pick für den Nummer 1 Platz ist Six, tatsächlich. weil ich finde, ne, was Trisha Helfer hier macht über diese vier Staffeln, zum einen als Schauspielerin, aber dann eben auch in der Art, wie sie die Rolle, die ihr zugeschrieben wird, ausfüllt, in all diesen Facetten ist halt wirklich, also nicht nur preiswürdig, sondern wie ich finde auch einzigartig. Also sie beweist sozusagen das Gegenteil, wenn man behauptet, ein Modell könnte nicht schauspielern. Denn die Art, also die zum einen ihre Schauspielkolleginnen, mit denen sie über die Staffeln halt sich messen muss, sind natürlich, klar, Gaius Baltar als James Callis wahrscheinlich mehr als alle anderen Figuren. Aber wenn man halt auch in der Interaktion mit Michael Hogan als Saul Tai oder Edward James Olmos als Adama, wenn man gegen diese Schwergewichte bestehen will, dann geht das nicht, wenn man nicht eine unfassbare Portion Talent hat. Und die Art, wie sie sich körperlich, ne, denn es gibt auch sehr, sehr viele unfassbar krasse Situationen, in die sie geschmissen wird über diese Serie, also ne, die Vergewaltigungsszenen an Bord der Pegasus oder die Art, wie sie dort als Tier quasi misshandelt wird über Monate hinweg, wie auch Saul Tai mit ihr umgeht, all diese Dinge, ne? Und dann auf der anderen Seite halt die ätherische Version eines Engels zu spielen und dann auf der anderen Seite wieder die Versuchung für Baltar in jeglicher Situation in den ersten paar Staffeln mehr als vielleicht noch in der vierten. Aber das sind so viele Facetten, die, glaube ich, auch Schauspieler, die viele Jahrzehnte Erfahrung haben, immer wieder die Verzweiflungsschweiß ins Gesicht treiben würden. Und das macht sie mit einer fast schon natürlichen Selbstbewusstsein, dass man wirklich nur den Hut ziehen kann und sagen kann, wow, also bei all den tollen Besetzungen, ne, wie wir sie jetzt auch schon erwähnt haben im Laufe unserer letzten Podcasts, ist sie halt wirklich das Bullseye. Also sie ist wirklich die Figur, die auch für mich ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Serie ist. Und vom ersten Moment, und damit komme ich jetzt dann auch schon fast direkt zu den Top 3 Momenten, aber nur vom ersten Moment, wo sie zum ersten Mal auftaucht, war das einfach ein absoluter Wow-Moment.
Nee, definitiv. Ich glaube, du hast alles gesagt, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ja keine gelernte Schauspielerin ist, muss man das eigentlich echt noch viel, viel höher einschätzen, was sie da abliefert. Aber bevor wir zu den Momenten kommen, weil ich würde sagen, mit den Momenten beschließen wir, machen wir doch kurz unsere Top 3 Folgen und dann kommen wir zu den Momenten. Ich habe auf 3, ich habe lange überlegt, es war extrem schwierig für mich, 3 Folgen zu finden. Ich finde aber The Woman King, ja, fand ich eine Folge, die ein bisschen ausgebrochen ist aus dem, was wir sonst gesehen haben. Und ich fand sie super interessant. Und ich fand auch, warum mag ich sie so? Sie gibt eben Halo ein bisschen Raum, ja, den wir, der immer wieder mal so kleine Momente hat. Ich finde, das jetzt mal in den ganzen 4 Staffeln so seine Folge, in der wirklich scheint, ja. Und sie auch vom Thema her fand ich sie interessant, weil sie auch wieder in dieser Detektivgeschichte so ein bisschen viele von den Konflikten aufgreift, die ganze Zeit rumschweben. Und deswegen fand ich sie als eigenständige Episode sehr gut. Sie ist jetzt nicht die bahnbrechende, die hat eigentlich überhaupt nichts zur Handlung beigetragen. Aber ich habe sie einfach gern geschaut, weil ich es toll fand, dass Halo da seinen Auftritt hat und dass da viele kleine Sachen irgendwie zusammengewürfelt wurden, ja, die in der Erzählung relevant sind. Deswegen bei mir auf Platz 3 The Woman King.
Wahnsinn. Ja, ich erinnere mich auch dran, als wir den Podcast aufgenommen haben, da war das auch für mich eine der stärksten Folgen, auch wenn sie ne, dramaturgisch hier und da so ein paar kleine Aussetzer hatte. Aber auch Doc Hottle, ne, Honorary Mention unter den Charakteren, immer wieder toll. Ne? Ein Arzt, der auf der Krankenstation Zigarette raucht, ohne Ende. Ja, immer wieder
witzig. Konsequent. Auch in Staffel 4 hat das wieder gemacht. Ja, bei Ultraschalluntersuchungen immer die Kippe in den Mund.
Ja,
also,
naja, ja, also ich habe tatsächlich, so gerne ich auch immer wieder das als positives Element anführe, dass diese kleinen One-Off-Episoden, die den Alltag an Bord der Galactica oder an anderen Schiffen auch illustrieren, habe ich bei meinen Top 3 Folgen immer nur die großen Klopper genommen. Deswegen ist für mich tatsächlich auf Platz 3 ist Exodus. In Staffel 3, Episode 3 und 4, es ist halt ein Zweiteiler, den muss man halt irgendwie zusammennehmen, weil es nicht nur wahnsinnig spannend ist zu sehen, wie die wie der Aufstand in einer unterdrückten Gesellschaft funktioniert, sondern auch zeitgleich sozusagen die Rettungsaktion in einer Art Sci-Fi-Thriller im Raum stattfindet. Wir haben diesen wahnsinnigen Auftritt der Galactica, die durch die Atmosphäre herunterstürzt. Wir haben Balta, der ne, immer wieder vor die großen Entscheidungen gezwungen wird, von den Zylonen mit vorgehaltener Waffe ne, die Todeslisten zu unterzeichnen. Wir haben dort quasi den Ursprung des ganzen Felix Gaeta Arcs, der sich dann über den Rest der Serie entspinnt. Und da jetzt noch mal nicht davon gesprochen, was die anderen Charaktere noch machen, weil hier beispielsweise ja auch der Gnadentod von Alan Tai stattfindet durch die Hand ihres Mannes. Da ist so viel drin, ne? Also charaktermäßig, formal, wie es inszeniert ist, für eine Fernsehserie von vor 20 Jahren, was sie mit dem limitierten Budget gemacht haben. Und dass da dieser Kampf zwischen Aufgeben, Hoffnung, ne, an einem seidenen Faden hängen in den Situationen, das ist für mich wirklich ja eins der Aushängeschilder für die ganzen tollen Galactica-Staffeln.
Also wenn das schon auf Platz 3 ist, dann bin ich immer gespannt, was bei dir 2 und 1 ist. Aber ja, fantastische Folge. Ich habe bei 2 jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen gecheatet. Ich sag, bei mir auf Platz 2 ist Pegasus. Könnte aber genauso gut eine der beiden Folgen sein. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, was von Admiral Cain halt. Ich fand den, aber unabhängig von ihr und von der Crew, fand ich auch einfach den Auftritt, wie wir dann die Pegasus sehen. Ja, wie die Crew landet und sie sich treffen und dann, was dann passiert. Ich fand für mich ein Highlight. Ja, weiß gar nicht, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich fand es einfach fantastisch. Wir haben es damals schon lang besprochen. Gefällt mir sehr gut.
Ja, dieser Moment, ne, wo klar wird, dass die Signatur ein Schiff ist, ein Kampfstern auch ist, und dann die Ungläubigkeit in den Gesichtern und die Erlösung, als man dann plötzlich eine vertraute Stimme hört und dass es dann eben ein Admiral ist und nicht nur ein Captain. Das ist sicherlich ein ganz toller Moment, und es klingt jetzt fast wie gecheatet, aber ich habe tatsächlich auf Platz 2 Resurrection Ship 1 und 2, also die Episoden, die quasi dann diesen Arc zu Ende führen, wo es darum geht, dass Kane und Adama eine Allianz bilden, um das Auferstehungsschiff der Zylonen zu zerstören, mit einem ja waghalsigen Plan, und gleichzeitig im Hintergrund aber auch auf beiden Schiffen die Maschinerie in Gang gebracht wird, jeweils ein Erschießungskommando für den Kommandanten loszuschicken. Und das ist so eine charakterliche und auch äußerliche Spannung, die dort aufgebaut wird, auch über den Cliffhanger hinweg, dass es für mich auch im Nachhinein immer noch schwierig ist, sowohl die Pegasus-Episoden als auch diese Resurrection-Ship-Episoden wirklich zu trennen. Aber trotzdem sind es halt wirklich die Highlights, wahrscheinlich in Staffel 2, zumindest was diese größeren Handlungsbögen angeht. In einer Staffel, die wirklich auf allen Zylindern feuert und sehr, sehr viele Glanzlichter bietet. Deswegen für mich ganz klar auch nochmal Kudos an Michelle Forbes, die hervorragend besetzt ist und diesen Cast an Bord der Pegasus halt auch wirklich anführt.
Für mich kann ich schon mal spoilern. Ich habe lange überlegt, sollte das für mich auch einer der Top 3 Momente sein, dieser Standoff, ja, zwischen Kane und Adama, wenn sie quasi sich gegenseitig belauern und es wirklich auf Messers Schneide steht. Ich habe dann gesagt, komm, ich nehme die Folge auf, deswegen lasse ich den Moment weg. Aber wie du es gesagt hast, ist wirklich eines der ganz großen Highlights für mich, diese drei Folgen. Ja, mit Folge 1 gewinne ich jetzt vielleicht keinen Innovationspreis, aber ich muss einfach sagen, 33 ist für mich so ein perfekter Einstieg, ja, wenn man jetzt mal den Piloten weglässt. Und eigentlich jetzt auch nach 4 Folgen, Thilo, die wir zusammen gemacht haben, in der Folge ist eigentlich alles drin, ja, was Battlestar ausmacht. Und doch irgendwie mit so wenig, weil ich meine, wir haben 5 Folgen schon gemacht. Ja, guck mal da. Ja, wir haben einen Mal gemacht, einen Mensch. Ja, das ist, keine Ahnung, obwohl eigentlich ja fast alles nur auf der Brücke stattfindet, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wir haben damals schon viel drüber gesprochen, über die Folge wurde schon so viel gesagt, jetzt so viele Preise, aber ich finde, auch im Nachhinein, es gibt gar nicht so viele Serien, die richtig, richtig gute Pilotfolgen haben. Meistens dauert es ein bisschen, bis es richtig losgeht. Und da ist gleich alles drin, was Battlestar ausmacht für mich.
Da gebe ich dir sehr, sehr gerne recht. Auch die Folgen, die direkt danach kommen, sind für mich nicht nur Kern-Battlestar-Thematik, wo die Charaktere genauso wie die Handlung zwingend ist und wo Worldbuilding gemacht wird in großem Stil, trotz der sehr deutlichen Einschränkungen, nämlich mit diesen 40 Minuten auch immer arbeiten zu müssen. Und das ist im Fernsehen damals noch mehr gewesen, weil ja dort auch noch Werbeblöcke eingebaut wurden. Das heißt, man hatte dann auch noch eine Aktstruktur, die eingehalten werden musste. Also alle 10 bis 12 Minuten musste dann halt eben auch ein kleiner Cliffhanger stattfinden, damit das mit der Werbung wieder Platzierung funktionieren konnte. Und als hätten wir uns perfekt abgestimmt, muss ich auch hier sagen, meine Top 3 Folge oder besser gesagt Platz 1 in diesem Ranking geht für mich für den Piloten. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen gecheatet, weil der ja 3 Stunden lang ist. Ich sehe halt hier irgendwie die Samen für eine Serie bereits gesät, wo man merkt im Hintergrund, da hat jemand einen Plan gehabt, und wir haben ja auch schon in unserer Folge 0 haben wir ja auch schon das Pflichtenheft von Ronald D. Moore erwähnt, was er, das ist so ein 48-seitiges Dokument, glaube ich, was er im Vorfeld bereits geschrieben hatte, wo die kompletten Outlines drin sind. Ich glaube, die Final 5 stehen da nicht drin, aus gewissen Gründen auch. Aber man merkt halt hier selbst bei diesem Piloten schon, der stilistisch vielleicht noch ein bisschen anders ist als die Serie, nicht nur was Haarlängen angeht, sondern auch was die audiovisuelle Gestaltung angeht. Aber es ist halt einfach so, dass ich mit diesem Piloten damals angefixt wurde. Ich habe nie irgendwo eine Länge gefunden, wo man jetzt sagen würde, ja, das könnte aber jetzt auch 10 Minuten kürzer sein oder so. Und die Komplexität der Charaktere, die Ausgefeiltheit der ausweglosen Situation, dass man bereits hier schon das Gegenüberstellen von demokratischen Entscheidungsfindungen hat, auf der einen Seite den Militärapparat, auf der anderen Seite, also das Aufeinandertreffen von diesen beiden gegensätzlichen Figuren, wo man aber auch genau merkt, eigentlich ist da ganz viel auch noch an Schichten, die sich dort dem unterordnen. Da haben wir das Aufeinandertreffen von Lee und seinem Vater, dem Tod von Zack, der Beteiligung von Starbuck daran. Wir haben Ty mit seiner Frau, die getrennt wurden, wo er nicht weiß, ob sie überlebt hat, aber er geht erstmal davon aus, dass sie verstorben ist. Alle diese kleinen Puzzlestücke, die hier auf den Tisch geworfen werden, um dann in den nächsten Staffeln mühsam in Kleinarbeit zusammengesetzt werden zu einem großen Gesamtbild. Die haben mich quasi damals direkt eingefangen, als ich diesen Piloten zum ersten Mal gesehen habe. Und ab dann wusste ich, das ist was Besonderes, diese Serie. Du musst unbedingt zumindest die ersten Staffel eine Chance geben. Und ganz klar, genauso wie du, als ich dann 33 gesehen hatte, war ich einfach hooked.
Der Pilot ist auch super und ist natürlich, um vorhin nochmal zu einem der Flop-Punkte, schade, dass es wirklich so schwierig ist, den zu schauen und rauszufinden, wo man den gucken kann. Aber ja, als Blu-ray oder als DVD gibt's den und fand ich auch. Ich habe den ja dann wirklich viel später erst gesehen, aber genau wie 33, Top-Einstieg in die Serie. Ja, jetzt zu guter Letzt Momente. Ich hab eine Longlist, aber die lasse ich weg. Ich fange direkt an mit Punkt 3. Auch hier vielleicht gar nicht so kreativ, aber ich finde diesen Moment, der ja auch geadlibbt war, in dem Adama dasteht und dann dieses So Say We All in den Raum ruft und wiederholt, finde ich, es ist ein richtiger Gänsehautmoment, ja. In der Serie und wie ich danach dann eben gelesen habe, dass er den sogar einfach spontan gemacht hat, dass es gar nicht so geplant war, finde ich, der Moment ist noch besser, ja, dass auch auf dem Moment so lang drauf geblieben wird, finde ich super. Und das ist so eine, das könnte ganz, ganz, ganz leicht zu viel Pathos, zu viel Kitsch haben, aber ich finde, in dem Moment ist es genau richtig und ich finde, ja, der sagt uns so viel über den Charakter von Adama, aber auch über den Schauspieler, wie der das hinbekommen hat, so gut zu machen. Immer noch ja ein mega Gänsehautmoment und deswegen bei mir auf der 3.
Für mich ist der letzte Moment in der Serie, den Adama und Roslyn teilen, an Bord des Raptors, wo er sich von seinem Sohn verabschiedet und sagt, ich habe nicht mehr viel Zeit. Dann heben sie ab und fliegen über, ich weiß nicht, was es sein soll, wahrscheinlich Afrika oder irgendwie sowas. Sie betrachten auf jeden Fall viele unterschiedliche Landstriche und er erzählt und währenddessen schläft sie ein. Und das ist halt einfach so, ne, dieses Erfüllen ihres Character-Arcs und das Zur-Ruhe-Kommen, gleichzeitig aber auch das miteinander umgehen und das, was wir uns alle eben immer gewünscht haben über diese ganzen Jahre, dass die beiden zueinander finden. Und dann dieser traurige Moment, wo er ihr dann seinen Ring ansteckt, als sie eben schon verstorben ist, und dann halt sagt, genau an dem Moment oder an dem Ort, wo sie gestorben ist, hier wird er seine Hütte bauen. Zusammen mit dem Shot, wo er dann am Ende noch an dieser Klippe steht und in die Ferne blickt. Das hat mich wirklich schwer berührt, bei all den Kritikpunkten, die ich an diesem Staffelfinale auch habe. Aber das, das ist wie das Ende, das Ankommen von einer sehr langen Reise. Und ich glaube, das wünscht sich jeder, ne, der einen Partner oder eine Partnerin hat, dass man sozusagen in diesem letzten Moment dann auch irgendwo zusammen ist. Und das verursacht immer wieder Gänsehaut bei mir.
Ich bin sogar fast schon ein bisschen gerührt, jetzt wo du den Moment erzählst, weil er wirklich schön ist. Und ich will gar nicht so sagen, weil bei mir auf Platz 2 passend schon wieder ist für mich der Moment, den sie auf New Caprica haben. Ich weiß gar nicht, sie liegen da, glaube ich, auf dem Boden oder auf so einem Häuserdach, auf den Rücken nebeneinander, rauchen, ich hoffe es ist eine Zigarette, aber man weiß es nicht genau. Und da merkt man schon, ne, jetzt, da geht es los. Aber dann kommt natürlich wieder die Realität dazwischen. Und ich finde den Moment, den sie haben, der ist so schön, weil er ist so hoffnungsvoll und man merkt, ja, dass die beiden, die ja da zu dem Zeitpunkt waren, sie Rivalen, haben sich bekämpft, dann zusammen die Flotte geführt, die Menschheit vermeintlich gerettet. Und ich finde es so ein schöner Moment. Und vielleicht genau geprägt durch den im Nachhinein war es halt dann wirklich der Startpunkt, sowas, was sich durch die nächsten Staffeln und Folgen immer so gezogen hat, bis sie wirklich dann zusammengekommen sind in dem Sinne. Und deswegen fand ich es auch einen richtig schönen Moment.
Genau, und sie spricht ja auch in dieser Szene zum ersten Mal davon, dass sie gerne sich ein Häuschen bauen möchte und dass sie schon den perfekten Platz gefunden hat und das eben am Ende von Staffel 4 nochmal so aufzugreifen, wie die Macher das geschafft haben. Das das ist schon meisterlich, muss man ganz klar sagen. Ja, mein Top 2 Moment bei den vielen Optionen, die man hier hätte haben können, ist für mich der Reveal der Final Five im Season 3 Finale. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel mit der Musik in Verbindung bringt, sehr viel Emotionen da auch hineinlegt, wenn Musik und Momente zusammenführen. Und so finde ich diesen Moment an Bord der Galactica, wo endlich die Melodie zu einem Lied wird, die Figuren dann in einem Hangar aufeinandertreffen lässt und erstmal im Schauspiel auch der einzelnen Charaktere sehr deutlich wird. Da ist alles drin von Zorn, von Furcht, von Ungläubigkeit, insbesondere dann eben auch über Saul Tai wieder perfekt in Worte gefasst, O'Frack. Wenn sie sich halt gegenüberstehen, dann gibt's diese tolle Kamerafahrt um die Charaktere herum. Ist für mich auch wieder ein Moment, den ich seit dem ersten Sehen nicht vergessen habe und wo ich mich immer wieder mit Gänsehaut darauf freue, wenn die Folge ansteht und ich das alles nochmal miterleben darf.
Ja, haben wir, glaube ich, damals auch schon viel zu gesagt. Auch super, war bei mir auch auf der Liste, habe ich dann aber nicht genommen, aber finde ich auch richtig gut. Auch das, dann geht's ja direkt weiter mit dem ganzen Ende. Sehr, sehr gut. Ja, bei mir auf Platz 1 haben wir jetzt auch schon fast besprochen gehabt, aber ich finde, als einzelner Moment steht es für mich trotzdem heraus. Es ist für mich der Moment, in dem eben die Galactica auf New Caprica runterstürzt, anfängt zu glühen, fast auseinanderbricht, ja. Aber wirklich da wie Phönix nochmal runterkommt, um die Menschheit jetzt zu befreien und zu retten. Auch wieder einer der Momente, wo es ganz, ganz hart am Kitsch vorbeigeht. Aber in dem Moment bin ich wirklich fast aufgesprungen von meinem Sofa, wenn ich nicht so faul gewesen wäre, weil alles so hoffnungslos war und dann kommen sie da an. Und man weiß ja natürlich, dass sie es schaffen werden, aber man zittert mit. Fand ich toll inszeniert, auch vom CGI mit den damaligen Mitteln einfach toll gemacht. Und so ein, auch als Bild einfach für diese, ja, der Retter aus dem Himmel, der da kommt, der für diese verzweifelten Leute, da kam für mich alles zusammen in dem Moment und das ist, glaube ich, wirklich für mich das Highlight in vielleicht generell so dem Highlight der Serie ist dieser ganze Arc, aber der Moment fasst für mich wirklich zusammen.
Ja, das Auftauchen bei den Top 3 Folgen für mich unterzeichnet alles, was du gerade erwähnt hast, eigentlich nur noch mal deutlicher. Deswegen gehe ich direkt auf meinen Top-Moment auf Platz 1 zurück. Ja, das ist für mich der Beginn vom Piloten. Die Eröffnungsszene, wo der Botschafter der Menschheit hinter seinem Schreibtisch sitzt, über viele Jahre hinweg deutlich gealtert, das Bild von seiner Familie vor sich auf dem Tisch stehend und in der Hinsicht eben auch die Intimität, die in der Serie auch symbolisiert, dass es nämlich am Ende auch immer um Familie geht. Es geht auch immer um die Dinge, die einen verbinden, die einen im Präsens halten, also Freundschaften, Liebe, Beziehungen, wie immer man es definieren möchte. Und dann, dann kommt Six um die Ecke mit 2 Centurions und küsst den ungläubigen Botschafter erstmal und fragt ihn dann, are you alive? Und in dieser kleinen Szene, die dann in der Explosion der Raumstation endet, ist quasi alles für mich wie in einem kleinen Universum zusammengefasst, was diese Serie repräsentiert. Also wir haben hier die, äh, die, die Konfrontation zwischen synthetischem und tatsächlichem Leben. Wir haben die Frage, was ist eigentlich Leben? Wir haben eben die schon erwähnte Intimität in kleinen Zusammenhängen. Wir haben die Erotik, die auch immer mitspielt, die Faszination, das Anziehen zwischen menschlichen Daseinsformen, egal ob sie jetzt synthetischer oder tatsächlich natürlicher Form sind. Wir haben das Sci-Fi-Element, also am Ende die Raumstation, diese Groundedness, würde man im Amerikanischen sagen, also dieses auf den Boden der Tatsachen angekommen zu sein, alles wie in einem perfekten Mikrokosmos zusammengeführt in dieser Eröffnungsszene und wunderbar untermalt, das haben wir in dieser Staffel noch oder in dieser Folge noch gar nicht gesagt, von Bear McCrarys Musik, die hier natürlich noch von Richard Gibbs ist, der die Musik im Pilot gemacht hat. Aber Bear McCreary, der dann quasi das zu neuen Höhen auch weitergetragen hat in den darauffolgenden Staffeln und hier in dieser Piloten noch Assistent war von Richard Gibbs. Aber all diese Dinge kommen hier zusammen und bilden für mich sozusagen den Eintrittspunkt für das unglaubliche Erlebnis, was Battlestar Galactica immer noch bis heute darstellt.
Ja, der Moment ist so gut, dass ich schon fast neidisch bin, dass ich nicht drauf gekommen bin, den zumindest mal zu überlegen, da reinzupacken, weil er fasst eigentlich alles perfekt zusammen, was noch kommt in der ganzen Serie dann, nachdem wir es geschaut haben. Und jetzt, wo die nochmal so plastisch erzählt, das hätte ich schon fast wieder Lust, ja, ihn mir anzugucken und von vorne zu starten, um da ganz im Thema zu bleiben. It will all happen again. Aber mit so einem schönen Moment, glaube ich, ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt das Thema Battlestar ad acta zu legen. Ich könnte schon wieder, wenn ich hier drauf gucke, nochmal 20 Sachen zu dem sagen, was wir eben in den letzten 20 Minuten besprochen haben oder was ich vergessen habe in der ganzen Folge. Aber ich glaube, es ist auch gut jetzt. Ich bin auf jeden Fall, um mal hier so ein Fazit zu sehen, ich bin total happy, Thilo, dass wir das gemacht haben. Das war, glaube ich, damals deine Idee, wie ich dir geschrieben habe, hey, ich gucke hier gerade Battlestar. Und hast gesagt, hey, lass doch mal einen Rewatch machen. Und abgesehen, dass es natürlich super ist, mit dir da alle paar Wochen oder Monate realistisch gesehen drüber zu sprechen und auch nochmal von dir den ganzen Input dazu bekommen, ist es einfach ein anderes Schauen, ja, als das für sich so vor sich hinzuschauen. Ich hoffe natürlich, dass auch bei den HörerInnen ein paar Leute das genauso gemacht haben und nochmal mit uns die Serie neu entdecken oder erstmals entdecken konnten. Zur Serie habe ich schon alles gesagt. Es ist für mich ein Meilenstein, ja. Ich bin gespannt, ob wir noch mal was finden werden, was eine ähnliche Qualität hat. Ja. Aber du siehst, ich bin schon fortlos, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer noch mal danke, Thilo, dass du dabei warst für diese Zeit. Ja. War fantastisch.
Sehr gerne. Also ich sehe es genauso. Ne? Die Reise hat noch mal sehr viel Spaß gemacht. Es ist natürlich auch immer eine Reise in die eigene persönliche Vergangenheit. Ne? Man blickt anders manchmal auf Dinge, die man vor 20 Jahren oder 15 Jahren, oder bei mir ist es halt eben schon so lange her, die Serie zum ersten Mal genossen hat. Ich bin aber auch, glaube ich, sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, die ganzen verschiedenen Facetten zu beleuchten. Oder wir haben uns zumindest Mühe gegeben, hier und da ein Glanzlicht dann auch erstrahlen zu lassen. Bei aller Kritik steht es natürlich für mich immer noch einzigartig ganz oben an der Spitze der Sci-Fi-Serien in den letzten Jahrzehnten. Es schicken sich immer mal wieder bestimmte Serien auch an, die Nachfolge anzutreten. Und man muss aber sagen, es wird noch lange, glaube ich, auch brauchen, bis wir wieder über etwas stolpern, was eine ähnliche Qualität auf allen Ebenen auch findet. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir diese Reise natürlich jetzt auch über viele Monate, es sind jetzt auch fast schon 9 Monate oder 10 Monate, die wir da dran sitzen, getan haben mit nicht unerheblichem Zeitaufwand. Und auch an der Stelle hier nochmal, glaube ich, haben wir in diesem Finale mit unseren 2,5 Stunden jetzt, glaube ich, auch einen würdigen Abschluss gefunden für die Serie. Ganz lieben Dank nochmal an alle Zuhörer, die uns über diese vielen Monate auch Feedback dargelassen haben. Nicht nur Fassstärke sei hier nochmal exemplarisch erwähnt, aber auch die vielen, die halt einfach nur einen kleinen Tweet geschickt haben oder eine Nachricht auf Instagram oder so. Danke dafür. Das hat für uns, glaube ich, das Erleben noch umso schöner gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht die einzigen zwei Narren sind, die nochmal auf die Reise mit der Galaktika durch die Unweiten des Universums gingen, sondern dass wir auch den ein oder anderen mitnehmen konnten. Und vielleicht gibt es ja auch noch Leute, die erst später mal aufmerksam werden auf diesen Podcast. Und dann haben die vielleicht auch nochmal eine kleine Empfehlung und machen die Reise dann vielleicht auch ein paar Monate nach uns. Und wie du schon so schön gesagt hast, it all happened, it will all happen again. In diesem Sinne bleibt mir dann auch nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal lieben Dank auch dir, Stefan. Ich hatte eine sehr schöne Zeit und ich hoffe, wir finden wieder eine Möglichkeit der Kooperation demnächst.
Genau, und das, um da jetzt nicht so einen traurigen Abschied draus zu machen, es geht natürlich immer weiter, wie schon Olli Kahn gesagt hat. Und wenn jetzt irgendjemand von den Leuten da draußen eine Idee hat, was denn ihr sagt, was ist ein ähnliches Kaliber wie Battlestar und das würde sich doch anbieten für so ein Rewatch-Projekt oder eine Einzelbesprechung, lasst gerne auch dazu nochmal Feedback da. Wir hatten schon überlegt, was können wir denn als nächstes starten, aber es sind noch nicht so wirklich weitergekommen, was denn eine Serie oder ein Film oder ein Thema wäre. Aber wir haben, glaube ich, beide so viel jetzt Lust darauf bekommen, dass wir händeringend nach was suchen, ja, und wenn Leute Ideen haben, gerne her damit. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe wirklich, ihr hattet jetzt auch noch mit dieser letzten Folge Spaß. Sagt dazu auch gerne nochmal eure Meinung. Wie immer, Bewertungen, Feedback, Kritik, Lob, alles gerne gesehen auf den diversesten Kanälen. Ansonsten würde ich sagen, bis hoffentlich bald. So say we all.
So say we all.
Ciao. So, und hier noch der versprochene Bonus-Content, meine komplette Live-Zusammenfassung von Fassstärkes toller E-Mail. Sorry für meine Vorleseskills.
Also, pass mal auf, ich lege erstmal den Anfang lese ich direkt vor und dann fasse ich zusammen. Hallo Stefan, hallo Thilo. Nach Staffel 3 hier nur noch meine Meinung zur vierten Staffel. Zu 1 und 2 hatte ich ja bereits beim letzten Mal was gesagt, daher dieses Mal volle Konzentration auf die letzte Staffel. Freue mich schon auf den Podcast und Razor lässt er außen vor, er konzentriert sich jetzt nur auf die Serie. Ja, also wenn es auch in der Staffel Schwächen gibt, sagt er, glänzt es am Ende doch damit, eine der wenigen komplexeren Serien zu sein, die nicht nur zum richtigen Zeitpunkt, sondern auch in zufriedenstellender Art und Weise alle Handlungsstränge betreffend konsequent zu Ende erzählt wurden. Das nehmen wir mal so mit und können es ja später überprüfen, ob wir das genauso sehen. Ja? Also durchweg gelungen Haupthandlung, sagt er. Es gibt diesmal nicht so viele Filler-Episoden, weil es eher eine große Handlung ist, aber viele einzelne besondere Episoden. Nicht so gut gefallen hat ihm der ganze Demetrius-Arc mit Kara, für ihn so der schwächste Sideplot. Er ist aber ein Riesenfan von dem Mysterium, was ihre Person umgibt, dass sie so eine Art Himmelsbote sei, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das fand er gut, fand aber ein paar Konflikte, die sie dann mit der Crew und mit anderen hatten, ein bisschen künstlich. Auch die emotionalen Abschiedsszenen mit Adama fand er jetzt ein bisschen eher lazy writing. Ja, was noch sein Gefühl war zu Gales Balta, dass der diesmal keine so richtige Verwendung in der Staffel hatte, ja, und ein bisschen eher so, rumgeeidelt hat. Ihm ging am Schluss dann auch die Versöhnung mit Caprica Six ein bisschen sehr schnell. Bei Laura sagt er, also bei Roslyn, dass er den Umgang mit ihrer Prophezeiung und ihrer Abkehr vom Religiösen sehr gut umgesetzt findet und dass sie in dieser Staffel nochmal ein bisschen mehr was Präsidiales hat. Bei den Final Five hatte er letztes Mal schon gesagt, dass Chief Tyrell für ihn so ein bisschen, das Schweizer Messer ist, das alles macht. Und das hat ihm ja nicht so gut gefallen. Gefällt ihm jetzt in dieser Staffel wieder deutlich besser. Und ja, auch, dass wir wirklich sehr viel über ihn sehen. Wir leben jetzt ja als depressiven, als manischen Menschen schon, ja. Also diese ganze Entwicklung. Ja, bei den anderen Final Five, Tori ist für ihn jetzt das schwächste Glied, sowohl vom Inhalt als auch vom Schauspiel. Für Ty sagt er dann, wäre es die schwächste Staffel insgesamt von der Handlung her. Wobei ihm sehr gut gefallen hat, dass Ellen wieder auftaucht und auch ihre Rolle als Game Changer und als so ein bisschen Treiber der ganzen Zylonenhandlung. Ich gehe mal ein bisschen weiter, ja, wenn wir über Galaktiker sprechen an sich, ja, dass eben jetzt so ein bisschen die Spannung abfällt, vor allem wenn dann erstmal das Thema mit den Zylonen geklärt ist. Das tragische Ende für Felix, er ist über seine Wandlung sehr traurig, ja, das hat ihn mitgenommen. Lee, also Apollo, hat ihn auch in dieser Staffel nicht so hundertprozentig überzeugt, aber schon mal besser gefallen als in der letzten Staffel. Ja, er wollte noch erwähnen, auf jeden Fall Die, ja, da, ich glaube, da müssen wir auch noch drüber sprechen, ja, das tragische Ende von Die, das hat ihn, obwohl es ja, glaube ich, sein 6. Rewatch ist, sehr mitgenommen. Und ja, wenn ich da noch ein bisschen weitergehe, ich gehe jetzt mal über ein paar Sachen drüber und nochmal zu seinem Fazit insgesamt. Also er sagt, es war jetzt ein tolles Ende. Ja, vieles, was an Staffel 3 nicht so gut war, wurde jetzt besser umgesetzt. Mehr interessante Geschichten. Er hätte sich aber gewünscht, wenn insgesamt vielleicht mehr Blick auf Alltag, aufs Alltagsleben der Crew gewesen wäre. Alles in allem macht Staffel 4 sehr viel richtig. Und aufgrund dessen, dass man sich komplett von Gut und Gut gegen Böse verabschiedet, viele Graubereiche hat, ist seine Lieblingsstaffel. Seine Lieblingsfolge ist Sometimes a Great Nation. Und er hat uns auch diesmal wieder die Hausaufgabe gegeben. Das haben wir nämlich letztes Mal vergessen, ja, unsere Lieblingsfolgen zu benennen. Also müssen wir diesmal machen. Ja, und er ist traurig. Sein 6. Rewatch ist vorbei. Er war wieder zu Schmerz und Tränen gerührt. Ja. Gelungener Abschluss der Serie. Und er kann kaum erwarten, unsere Meinung zu hören. Ja, die bekommt er jetzt auf jeden Fall heute. Ja, da waren viele Punkte drin. Also vielen Dank nochmal dafür. Und ich glaube, da können wir ein bisschen anknüpfen und jetzt auch in unsere Meinungen gehen und da ein paar Punkte auch nochmal definitiv von aufgreifen.